Gutes Thema. Gott bricht sein Schweigen. Gott fängt an zu sprechen. Und Gott hat schon vor 2000 Jahren angefangen zu sprechen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und Gott ist nicht sprachlos. Viele Leute wissen gar nicht oder können sich nicht vorstellen, dass Gott heute noch redet, dass Gott heute noch spricht. Also darüber will ich sprechen. Aber zuerst einmal lade ich euch ganz herzlich ein für morgen. Morgen werde ich über die Freude sprechen. Was ist echte Freude? Einfach Karneval? Lotto, 6 richtige, ist das die Freude? Vielleicht für einen Augenblick, dass man seine Schulden bezahlt und dass man vielleicht ein bisschen Urlaub machen kann. Aber Freude muss was im Herzen passieren. Das ist eine Herzenssache und wir wollen über Freude sprechen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. So, damit will ich einsteigen und damit will ich dann auch weitermachen. Und wir wollen uns freuen, alle Zeit. Auch wenn es dunkel ist und es trüb ist und wenn es manchmal nicht dem nach ist. Oder wie die jetzt in Boston in den USA 1 Meter Schnee haben über Nacht. Verstehst du? Und dann lach mal. Verstehst du, wenn du eingeschneit bist. Aber die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn. Und wir wollen uns freuen. Also, dann am Mittwoch haben wir auch wieder Gottesdienst hier. Bekenntnisse beherrschen uns. Das, was du sagst, das bestimmt dich. Red negativ und du wirst negativ. Red positiv und du wirst positiv. Red dich krank und du wirst krank. Also was wir sagen, das bestimmt uns. Unsere Worte, unsere Bekenntnisse. Aufgrund deines Bekenntnisses, so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, kannst du selig werden, kannst aber auch verdammt werden. Beides miteinander. Das, was dein Herz sagt. Wenn du sagst, ich schaff nicht mehr, ich kann nicht mehr und es wird gar nicht lange dauern, du wirst alles fallen lassen. Weißt du, wir sollen sehr aufpassen, was wir reden. Unser Mundwerk ist die schlimmste Waffe gegen uns selbst, unser Mundwerk. So, ich denke nur an Hiob oder ich denke nur an Jeremia, die haben nur Schwierigkeiten gehabt, weil die dumm geredet haben, in aller Liebe. Das sind liebe Leute gewesen. Auch die lieben Christen reden negativ. Hiob sagt, wenn ich nur nicht geboren wäre, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Und was ist? Der hat nur Probleme gehabt. Oder Jeremia, wäre ich bloß nicht geboren, warum hat mich meine Mutter geboren? Und hat nur geweint und nur Schwierigkeiten gehabt. Wir ziehen diese Dinge an, unsere Bekenntnisse. Das ist also am Mittwoch das Thema, nächsten Freitag. Gott macht aus allem das Beste. Wir sollten Gott eine Chance geben. Dann nächsten Samstag, wenn aus Wasser Wein wird. Wie geht's dann weiter? Wenn aus Wasser Wein geht, da geht das Feiern weiter. Da geht die Freude weiter. Dann staunen die Leute. Bisher haben wir Essig getrunken und jetzt trinken wir den richtigen Wein. Wo hast du den Wein her? Warum? Normalerweise gibt man den sauren Wein am Schluss, also wenn alle schon betrunken sind und nichts mehr merken. Aber Jesus fängt gerade am Schluss mit dem Besten. Halleluja. Praise Gott. Und er will, dass dein Ende schöner wird als der Anfang deines Lebens. In meiner Bibel heißt es, die Herrlichkeit des letzten Hauses wird schöner sein und größer sein und mächtiger sein, als die Herrlichkeit des ersten Hauses war. Also Gott bricht sein Schweigen. Nach 400 Jahren hat er wieder angefangen in Israel damals. Wir gehen also nach Israel zurück, in Judäa, zu den Juden. Da kommt Johannes der Täufer. Zum ersten Mal fängt Johannes der Täufer die Botschaft Gottes zu verkündigen. Ganz Jerusalem kommt zu ihm raus in die Wüste. Eine Stimme eines Predigers bereitet dem Herrn den Weg. Ein Gottberufener tritt auf. Bisher waren es nur Schriftgelehrten, Pharisäer, Sadduzäer, Essener. Die waren in Israel damals und wirkten und die haben sich miteinander bekämpft. Die einen glaubten an die Auferstehung, die anderen glaubten nicht an die Auferstehung. Die einen haben nach dem Kalender ihre Feiertage gefeiert. Weißt du, da gab es 2 verschiedene Kalender. So, wenn die einen in die Kirche gingen, gingen die anderen nach Hause. Die waren fertig mit dem Feiern. Die Essener hatten einen anderen Kalender. Jesus hat sich nach dem Essener-Kalender gerichtet und nicht nach dem Kalender der Priester in Jerusalem, weil da sind ein paar Probleme gewesen. Gott fängt hier ganz neu in Israel an, etwas ganz Neues. Die gute Botschaft, das Evangelium wird verkündigt. Gott bricht sein Schweigen. Die gute Nachricht wird freigesetzt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und als Jesus dann unter dem Volk wirkt, dann sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch schon, mitten in euch, mitten unter euch. Lange Zeit hat Gott versucht, mit Israel zu sprechen, es hat nicht geklappt. Dann wollten sie einen König haben, dann wollten sie den Propheten Samuel nicht mehr haben, dann haben sie den abgewählt, haben gesagt, wir wollen einen König haben, wie die anderen Völker auch. Dann haben sie die Propheten getötet, einen nach dem anderen, den Salomo, als der Priester nichts nach seiner Nase geredet hat und was nach seiner Pfeife getanzt hat, hat er den ermorden lassen, den Zedekia. Und seitdem ist Israel am Abstieg gewesen. Seitdem der Priester Gottes nach der Ordnung Gottes ermordet wurde, hat er seine eigene Ordnung aufgebaut und seinen eigenen Rhythmus, seinen eigenen Kalender eingeführt. Und deshalb gab es diese großen Spannungen in Israel. Also Gott fängt jetzt mit Johannes dem Täufer was ganz Neues. Aber interessant, weder beim Johannes noch beim Jesus, Jesus fängt auch in kurzer Zeit später zu predigen, sie haben gehört, sie haben es, ja, angenommen oder sie haben miterlebt, sie haben sich sogar taufen lassen, das, aber sie haben das Zeugnis nicht ausgelebt. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich nur was höre oder auch was tue und auslebe. Deshalb sagt Johannes, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Die Buße braucht rechtschaffene Frucht, also ich muss nicht nur Buße tun, sondern auch die Buße ausleben. Die Resultate der Buße müssen sichtbar sein, dass ich nicht mehr schnattere und nicht mehr rede und nicht mehr fluche und nicht mehr rebelliere. Also geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist Evangelium. Das ist Gottes Wort. Gott war zornig auf die Juden und so weiter. Die haben dann ihre eigenen Propheten geholt. Wenn ich Jeremia 23 lese, von Vers 20 und so weiter, des Herrn Zorn war so entbrannt gegen die Israeliten damals und so weiter. Die suchen nur ihre eigenen Propheten. Sie setzen Propheten auf, wonach ihnen die Ohren jücken. Wir haben ähnliche Verhältnisse heute auch noch in der Christenheit. Weißt du, Leute wollen nicht mehr das wahre Evangelium hören, die nackte Wahrheit. Die wollen Botschaften hören, liebe Kindlein, es ist alles wunderbar, es wird alles gut und so weiter. Es wird gut, wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir das tun, was der Heilige Geist sagt und so weiter. Und das Volk, dem Volk haben sie dann gepredigt, diese falschen Propheten, und sie haben zum falschen Tun verleitet, zu falschen Bekenntnissen. Und falsche Bekenntnisse bringen falsche Resultate. Falsche Lehren bringen falsche Ergebnisse. Wenn Gott nicht mehr spricht, weißt du, was dann kommt? Dann kommen die falschen Propheten. Dann fängt man selber an zu sprechen. Weil wenn Gott nicht mehr spricht, fängt der Mensch an, selbst in seinem Geist, in seinem Verständnis zu reden, zu prophezeien, und dann kommen Lügen nur raus. Und da heißt es in der Bibel, ich habe sie nicht gesandt und sie reden doch. Das ist gekommen. Und da gab es eine ganze Menge. Dann kamen die Schriftgelehrten. Mit Esra, mit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, da kamen die Schriftgelehrten, die ganzen Schriftgelehrten, und die haben dann ihre Philosophien mitgebracht, den Talmud, den babylonischen Talmud, dann haben sie, das war nicht gut genug, dann haben sie ihren Jerusalemer Talmud geschrieben, und das ist ja hier im Land Gottes, im Kanaan, das ist aus Babylon das eine, das ist nicht koscher genug, und praktisch das Land wurde versaut durch die Philosophien, damaligen Philosophien der Weisen, der sagt so, der sagt so, der sagt so, aber nicht mehr so spricht der Herr. Das war eine Tragödie. Wenn anfängt jeder zu sagen, was er denkt, was er in seinem Herzen erfindet oder philosophiert. Die falschen Propheten haben dann ihre eigenen Träume gebracht, ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Fantasien. Und deshalb hat Gott geschwiegen. Lass die reden, lass die schwätzen. Die werden sich schon fertig machen. Weißt du, Gott ist so ein Gott, der lässt die Leute kaputt gehen, wenn sie nicht wollen. Er lässt sie kaputt gehen, das Königreich kaputt gehen, die Kirche kaputt gehen, den Tempel kaputt gehen. Er lässt sie kaputt gehen. Dann haben die Rabbiner gesprochen, ihre Satzungen. Dann hat jeder Rabbiner anders gedacht. Alle 50 Kilometer war irgendein anderer Rabbiner, wo wirklich seinen Einfluss ausgeübt hat. Und neue Regeln aufgestellt. Und dann haben sie sich gegenseitig bekämpft, so wie die orthodoxen Juden heute in Israel. In jeder Straße eine andere Religion. Und alle möglichen Theorien aufgestellt, und das Ergebnis ist dann Talmud und dann später nachher die Kabbala. Das wurde dann super geistlich. Dann hat man versucht, Zahlen zu deuten, Zaubersprüche festzuschreiben in der Kabbala und so weiter. Dinge, die Gott gar nicht gesagt hat. Und dann war das Land voller Dämonen. Das Land Juda war voller Dämonen, als Jesus wirkte. Deshalb, Blinde waren da, Taube waren da, Lahme waren da, Stumme waren da und alles war Dämonie. Warum? Weil man Gott nicht mehr hört. Wenn man nicht auf Gott eingeht, dann kommen die Dämonen. Da rief die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Und dann der eine da in Gardara, gucken wir mal an, 2000, 3000, 5000 Dämonen wohnten in ihm. Stell dir mal vor, die sind alle in die Schweine nachher gefahren. Arme Tiere. Und die Tiere können von Menschen besetzt werden. Also deshalb, ich erlebe auch eines, wenn Leute krank sind, und die Haustiere, mir tun heute die Haustiere, die lieben Haustiere leid. Die Krankheiten, die die Menschen haben, die kriegen die lieben Haustiere. Die Katze, die Hunde, sogar der Kanarienvogel. Und so ist es auch gewesen. Auch die Tiere, die Schweine sind besessen worden von diesem Schweinehirt, die Dämonen ausgefallen ist. Also das Land war voller Dämonie. durch diese Propheten, die dann falsche Lehren, Philosophien verkündigt haben. Es waren wertlose Propheten, die also nur schön geredet haben, aber nicht die Wahrheit gesagt haben, was los ist, was die Leute brauchen. Gott bricht das Schweigen. Das ist mein Thema und meine Botschaft heute Abend. In Jeremia 23, Vers 13, da heißt es, auch bei den Propheten zu Samaria, also nicht nur in Juda, auch zu Samaria, sah ich Anstößiges und dass sie weissagen im Namen von Baal und mein Volk Israel verführen sie, aber bei den Propheten zu Jerusalem sehe ich Gräuel. Jetzt pass auf, was Gott sieht. Ich sehe Gräuel, voller Lügen, voller Ehebruch und so weiter. Sie gehen mit Bosheiten um und sie stärken niemand, sie richten die Leute zugrunde und sie sind alle vor mir gleich wie Sodom und Gomorra, die Bürger von Jerusalem. Also Gott stellt die Leute von Jerusalem, die Juden, auf der gleichen Ebene wie Leute von Sodom und Gomorra. Also, die lassen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Das ist die Tragödie. Und deshalb, Gott schweigt dann. Gott lässt sie in Ruhe. Bis sie sich kaputt gemacht haben und sich ruiniert haben. Bis sie die Nase voll haben. Gott warnt sie, aber wer hört das? Auch heutzutage. Wer hört der Predigt des Evangeliums? Wer geht auf die gute Nachricht ein? Alle suchen nur ihren Vorteil. Gott hat geschwiegen. Und dennoch hat Gott immer wieder Propheten gesandt und Einzelne haben begriffen. Und es gab immer wieder Einzelne. Deshalb, du darfst nicht mutlos werden, wenn die Masse nicht glaubt. Es gibt immer noch Einzelne, die glauben. Und Einzelne, die offen sind. Und Einzelne, die Gott hören. Und Einzelne, die Gott verstehen. Und Einzelne, die Gott gehorchen. Er hat das Schweigen durchgebrochen. Der Herr in Jeremia 23, Vers 16, hört nicht auf die Worte der Propheten. Also es gab Leute, die nicht auf die falschen Propheten gehört haben, die euch weissagen und euch betrügen. Hört nicht auf diese Worte, denn sie verkünden ihre Gesichter, ihre Träume, was sie so in ihrem Herzen denken und sich einbilden. Und sie sagen, denen, die das Herrnwort verachten, es wird alles wohlgehen, es wird alles gut werden. Und die Leute verstocken sich noch mehr. Hört nicht auf diese falschen Propheten. Und das ist, wie Gott das Schweigen durchbricht. Hört nicht auf sie. Glaubt nicht an ihnen, folgt ihnen nicht nach. Und glaubt ihnen nicht, wenn sie sagen, es wird kein Unheil über euch kommen. Weißt du, immer die falschen Propheten predigen immer das Gute. Und es kommt anders. Es kommt anders, als man denkt. Ihr habt gestern auch eine Predigt gehabt und ich möchte euch da wirklich einladen. Über den offenen Himmel habe ich gesprochen. Was passiert? Zuerst kommt ganz anders. Bevor die Wahrheit sich offenbart, zuerst geht es mal unten. Da musst du die Lea heiraten, bevor du die Rahel bekommst. Jakob. Der kriegt zuerst die Lea, die mit den dummen Augen. Und dann kriegt er die Rahel mit den schönen Augen. So. Die falschen Propheten führen in der Irre. Die sagen, es wird alles gut. Die religiösen Juden sind dort auch gelandet nachher. In die babylonische Gefangenschaft. Genauso wie Gott vorausgesagt hat, lange schwieg er. 400 Jahre. 400 Jahre. Nicht 40 Jahre, 400 Jahre. Und dann kam Jesus. Gott hat zuerst geredet nach Hebräer Brief 1. Da heißt es zuerst durch die Propheten, dann durch die Engel hat er geredet, dann durch die Zeichen. Gott redet immer noch. Aber die meisten kapieren es nicht. Durch jede Katastrophe spricht Gott. Durch jede Katastrophe, egal was es ist. Sogar durch einen Mückenstich spricht der Herr. Du musst nur hören. Und zuletzt hat er durch seinen Sohn Jesus Christus geredet. In Lukas Kapitel 4, Vers 18, Gott hat mit Jesus etwas ganz Neues angefangen. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und jetzt in dieser super frommen Stadt Nazareth. Nazareth war eine ganz fromme Stadt. Ein kleines Kaff, aber hat eine eigene Synagoge. Das heißt was. Also die Heimkehrer, die aus Babylon kamen, die haben gesagt, wir brauchen ein Haus Gottes. Und dann tritt Jesus auf und sagt, und jetzt erfüllt sich das Wort, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Dann wollen sie Jesus vom Abhang abstürzen und sagen, weg mit ihm. Was willst du? Du bringst was Neues hier. Und Jesus hat was Neues gebracht. Er hat nur nicht getan, was die gewollt haben. Die Zeichen, die in Kapernaum geschehen sind, in Kana geschehen sind, sie wollen auch die Zeichen tun. Weißt du, Gott gibt keine Zeichen, wenn man nicht gehorcht, wenn man nicht glaubt. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Aber die in Nazareth, die wollten nur Zeichen sehen, nur Wunder sehen. Mach uns auch ein Wunder. Und Jesus sagt, ich bin mitten unter euch, der Geist des Herrn ist auf mir, Lukas 4. Und ich bin gesandt, den Armen das Evangelium zu predigen, den Gefangenen die Freiheit zu bringen und das angenehme Ja des Herrn zu verkündigen. Jetzt ist es dran. Gott hat das Schweigen gebrochen, aber die Leute waren verstockt. Dann Drei Jahre später, Pfingsten, als Pfingsten kam, da wurde der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen. Fantastisch, ich finde gewaltig, ein gewaltiges Ereignis. Und plötzlich kommen Leute, wir hören in unserer eigenen Muttersprache, nicht Englisch und nicht Hebräisch und nicht Griechisch und nicht Deutsch und nicht Lateinisch. In unserer eigenen Sprache hören wir die großen Taten Gottes. Gibt es was Schöneres, in seiner eigenen Muttersprache das Evangelium zu hören? Die großen Taten Gottes. Gott beginnt Geschichte zu schreiben, Heilsgeschichte. Gott hat die Menschen nicht vergessen. Er hat Pfingsten sie heimgesucht. Es gibt noch eine Heimsuchung Gottes. Es gibt sie. Gott offenbart sie ganz neu in der Welt durch seinen Sohn Jesus Christus, greift in die Geschichte ein. Plötzlich gibt der Kaiser Augustus eine Volkszählung aus. Weißt du, Gott macht Geschichte, ob die Menschen glauben oder nicht glauben, ob sie wollen oder nicht, ob sie einverstanden sind oder nicht. Gott arbeitet. Und Gott lässt sich nicht vorschreiben, sprich jetzt, lieber Gott. Nein, er spricht, wann er sprechen will. Er lässt sich von Menschen nicht vorschreiben. Und plötzlich durch Jesus entsteht eine ganz neue Situation in Palästina und in Israel damals. Da kommen die drei, paar Weisen da aus dem Osten, Ausländer, Heiden vielleicht, und Wahrsager oder Astrologen, Astronomen. Weißt du, die Sterndeuter, da kamen Sterndeuter und sie haben seinen Stern gesehen und kommen und fragen, wo ist der neugeborene König? Ganz Jerusalem erschrickt. Muss vorstellen, die fromme Stadt, die auf den Messias wartet, erschrickt, dass die Heiden das erfahren, dass der Messias gekommen ist. Wo ist der neugeborene König? Die wissen ganz genau, wo der geboren ist. Aber sie gehen nicht hin, sie glauben es nicht. Die Ausländer müssen das sagen. Und meine Lieben, auch in unserem Volk, in unserem Land, heutzutage, Gott spricht. Vielleicht nicht mehr durch die Deutschen, aber durch die Ausländer. Gott benutzt die Ausländer. Immer wieder erlebe ich, wie Gott dann Leute benutzt, die von auswärts kommen. Ich habe nach dem Krieg einfach in Deutschland mit mal so eine Statistik für mich mal aufgearbeitet. Wo kommen die ganzen Pfingstprediger oder freikirchlichen Pastoren? Die kommen alle vom Osten. Die kommen alle aus dem Osten. Aus der früheren Sowjetunion, aus deutschen Gebieten. Nach dem Krieg, die kamen alle hier aus dem Osten und die haben das Evangelium gepredigt. Die Deutschen selber, die Einheimischen, die schmorten in ihrem eigenen Saft. Tut mir leid, aber das war so die Situation. Und die verkündigen dann die Wahrheiten Gottes. Heutzutage ist es auch immer wieder so. Weißt du, da müssen Leute vom Auswärts irgendwo kommen und uns sagen, wo es lang geht. Ist es nicht so? Gott benutzt die Heiden, um die Juden wachzurütteln. Die aus Babylon dort. Und das eingegangene Volk ist ahnungslos, sitzt im Dunkeln und so weiter, ist besetzt von Dämonen, Staub, stumm, blind, lahm und krumm, sind die da alle miteinander, alle haben irgendeinen Geist. Alle haben irgendeinen Geist. Wenn Gott nicht mehr spricht, dann spricht der Teufel. Dann sprechen die Dämonen. Dann sprechen Menschen, die dann Fantasien und Philosophien, dann kommen die Philosophen, Schriftgelehrten. Und jetzt betritt der Sohn Gottes den Planeten Erde. Damals etwas Neues geschieht. Gott bricht das Schweigen in der Welt und so weiter. Etwas Neues. Und wir schreiben heute 2013 nach Christus. Nach Christus. Wie auch immer, als wenn es ein paar Wochen dann nicht stimmt und so weiter, ist ja egal. Aber jetzt müssen sich alle Menschen irgendwo, ob sie wollen oder nicht, sich mit Jesus auseinandersetzen. Die müssen sich alle mit Jesus auseinandersetzen. Und jetzt ist die ganze Welt konfrontiert. Auch die Atheisten. Gott spricht zu allen Menschen. Ich hab diese Tage in so einer DDR-Zeitschrift gelesen, als alte DDR-Zeitschrift, so irgendwo kamen sie ihm um den Finger, und sie verbieten, die DDR-Regierung verbietet, sich also Atheisten als Gottlose zu bezeichnen. Sie wollen nicht Gottlose bezeichnet. Sie sind Ungläubige, aber nicht Gottlose, weil irgendjemand die Atheisten in der DDR als Gottlose hingestellt hat. Selbst die Atheisten in der DDR wollten keine Gottlosen sein. Ist das nicht dumm? Atheisten ohne Gott. Gott will alle Menschen erreichen. Und Gott sucht neue Wege, wie kann ich die Menschen erreichen. Und er verlässt den jüdischen Weg und so weiter und geht dann irgendwie über die Heidenmission, versucht er von hinten rum die Leute, die Welt zu erreichen. Apostel Paulus, er geht dann zu den Nationen, lässt sich auch nicht abhalten von irgendwelchen Dekrete oder irgendwelchen Satzungen, das dürft ihr nicht. Nein. Er geht seinen Weg und predigt das Evangelium. Und es war eine große Freude, als die Heiden hörten, auch sie dürfen ins Reich Gottes. Auch sie dürfen gerettet werden. Also, Gott bricht das Schweigen. Und jetzt werden die Juden dann eifersüchtig, weil die Heiden jetzt das Evangelium erleben, weil die Heiden jetzt das Licht sehen, weil die Heiden froh werden, weil die Heiden die Wunder erleben, die sie eigentlich erleben sollten und für sie bestimmt war. Jetzt erleben die Heiden alles. Geschwister, wir werden manchmal neidisch, auch wir als Christen. Ich werde nie vergessen, als die Jesus-People-Bewegung war, dann kamen evangelische Leute zu mir, ja, evangelikale Leute, und sagte, warum müssen die Hippies jetzt uns sagen, wie man sich bekehrt? Wie man neu geboren wird. Und so, jetzt kommen die Hippies und die erzählen uns das Evangelium. Die Hippies. Weißt du, wenn die Intellektuellen, die Einheimischen schweigen, dann wird Gott Esel schicken. Und Hippies schicken, die das Evangelium verkündigen. Gott durchbricht das Schweigen. Bei Biliam hat er das Schweigen gebracht. Er wollte ihn abhalten von diesem krummen Weg, den er gegangen ist. Und der Esel sagt, warum schlägst du mich? Jesus bringt was ganz Neues. Mit ihm beginnt eine neue Zeit, beginnt die Erlösung. Gott kommt ganz nahe. So nahe ist Gott noch nie der Welt getreten, wie er durch Jesus gekommen ist. Plötzlich, man konnte ihn anfassen. Gott zum Greifen. Nahe war das. Alles Jüdische wird durch Jesus ersetzt. Und bitte sei nicht schockiert, was ich sage. Das Judentum hat versagt. Das Judentum hat eigentlich Jesus in diese Welt gebracht. Das war alles. Aber dann haben sie nicht mehr weiter an ihm geglaubt und ihn nicht angenommen. Und so weiter. Das Judentum ist also jetzt mit dem, was Jesus brachte, total was Neues in Jesus. Ja, das Abendmahl, weil manche sagen, Passamahl. Das Passamahl ist das zur Fortsetzung vom Abendmahl. Von wegen. Das ist gar nicht. Abendmahl ist Abendmahl. Passamahl ist Passamahl. Das war für die Juden raus aus Ägypten. Aber Jesus sagt, das ist mein Fleisch und mein Blut. Ein Jude würde in Ohnmacht fallen, wenn er das hört, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Das würden sie gar nicht fassen, weil das ist ja unmöglich. Und deshalb, Jesus bringt was Neues. Die Sakramente, die Taufe. Die Taufe hat nichts mit Beschneidung zu tun oder sonst irgendwas anderes. Proselytentaufe, nein. Die Taufe war begraben werden und auferstehen. Man hat den Tod Jesu nachgespielt. So wie Jesus begraben wurde und auferstanden ist am dritten Tag, so werden wir durch die Taufe begraben und wir stehen auf zum neuen Leben. Hat nichts mit Judentum zu tun. Alles, was im Evangelium durch Jesus Christus gebracht worden ist, was ganz Neues. Gott durchbricht das Schweigen. Bisher war es Pharisäertum. Und eigentlich, das Judentum ist eine nachbiblische Religion. Das Judentum ist nicht das Judentum, das Gott in Israel hatte, interpelliert, das sogar zu den Tagen Jesu existierte. Judentum ist nichts anderes als die Fortsetzung des Pharisäertums. Er ist eine nachbiblische Epoche, genauso wie der Islam. Ist also eine nachbiblische Entwicklung, hat nichts mit Israel zu tun, groß und so weiter, basiert also auf dem Talmud. Das ist und dergleichen. Jesus bringt was Neues. Siehe, ist jemand in Christus eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Gesetz und die Gebote hat Jesus erfüllt. Wir müssen also jetzt nicht mehr die zeremonielle Gesetze halten. Ich muss kein Opfer mehr bringen. Ich muss nicht in den Tempel gehen. Ich muss nicht dreimal im Jahr Wallfahrt machen nach Jerusalem. Ja, was alles ersetzt. Es ist alles neu, eine ganz neue Ordnung. Und mit dem Abendmahl, mit der Taufe, mit der Geistestaufe. Weißt du, in Israel, im alten Israel, im alten Testament, ich mache altes Testament, das ist das Volk Gottes, die Familie Gottes damals, bis sie Jesus gebracht haben, dann hat Israel den Auftrag erfüllt und jetzt geht Gott neue Wege. Und im alten Testament, da waren Vorschriften, da musst du das und das und das tun, wenn du das nicht tust, wirst du sogar aus dem Volk ausgerottet, musst gesteinigt werden. Aber Jesus hat alles erfüllt, was das Gesetz verlangt, sogar noch mehr getan, als was das Gesetz verlangt. Er hat sogar die Dornenkrone getragen. Nirgendwo im Gesetz steht geschrieben, dass der Messias, also bei der Kreuzigung, eine Dornenkrone tragen wird. Und dann der Heilige Geist wurde auf einzelne Leute ausgegossen im Alten Testament. Im Neuen Testament auf alles Fleisch. Total anders. Und dann werden die, gerade bei der Taufe, die Taufe ist etwas ganz Neues. Da wird man nicht auf irgendetwas getauft, sondern auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was Neues. Jesus hat was Neues gebracht. Und er sagt immer wieder, den Alten ist gesagt, ich aber sage euch. Also du siehst, er hat was Neues gebracht. Den Alten ist gesagt, Gott durchbricht das Schweigen. Weißt du, das hat sich so verrannt, der alte Bund, babylonische Gefangenschaft, dann der Zerstörung des Tempels und nochmals wieder Aufbau des Tempels, dann die Pharisäer und dann alles, die Schriftgelehrten und alles, was so kam. Das war so verrannt. Und jetzt fängt Gott von klein an, das ABC, und fängt an, die Wahrheit zu lehren und beginnt ganz neu zu den Menschen zu sagen, ich aber sage euch, also Jesus, der Sohn Gottes. Bei Jesus passiert das, was Moses geweissagt hat. Moses sagte, es kommt die Zeit, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, ein größerer Prophet. Es ist nicht der Mohammed. Der Mohammed nimmt das für sich, aber Jesus ist der Größere. Mohammed ist nicht so ein großer Prophet. Der hat vielleicht prophezeit und manche Sachen von Gott inspiriert bekommen. Aber Jesus ist der große Prophet, der nach Moses gekommen ist. Mohammed hat keine Wunder gewirkt. Der hat nur ein Lehren aufgesetzt und etwas zusammengetragen, was er von den Christen wusste, was er von den Juden wusste, was er von den Beduinen wusste. Das war alles. Gott hat was Neues gegeben durch Jesus. Ein total was Neues. Und deshalb, niemand kommt mehr dem bei, was Jesus gebracht hat. Niemand kann Jesus kopieren. Jesus sagt so, er ist nicht mehr zu kopieren, nachzuahmen. Also er ist die Spitze der Gottesoffenbarung. Durch Jesus hat uns Gott gezeigt, wer er ist. Und durch Jesus hat er die Barrieren, die Blockaden durchbrochen, die zwischen Gott und Mensch war. Dass der Mensch plötzlich Gott begegnen kann und Gott sehen kann. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich hört, hört den Vater. Wer mir glaubt, glaubt dem Vater. Und ich könnte noch weitermachen. Also wer mir nachfolgt, folgt Gott nach. Und wer kann da sagen, ich bin? Das kann nur der Ewige sagen. Ich bin, der ich bin und der ich sein werde, dass sich Moses offenbart. Und jetzt plötzlich steht der, ich bin mitten unter uns. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Tür. Ich bin das Licht. Ich bin das Brot. Ich bin das Wasser. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das kann niemand sagen. Ich kann nicht sagen, wer mich sieht, sieht Gott. Das kann ich nicht sagen. Jesus hat uns nicht nur das Heil gebracht, sondern er hat uns Gott nahe gebracht. Und die Gegenwart Gottes in unser Dasein hineingebracht. Durch Jesus hat Gott das Schweigen gebrochen. Und hat klar und deutlich zu uns gesprochen, ich aber sage euch. Weißt du, du musst vorstellen, die Bergpredigt, da steht, also das jüdische Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen. Und da steht schon, wer eine Frau ansieht und ihrer begehrt, der hat schon die Ehe gebrochen. Also, ich sage euch. Und wer zu seinem Bruder, du Narr, sagt, der ist schon des höllischen Feuers schuldig. Und nicht nur Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also Jesus hat ganz was anderes gepredigt und ganz was anderes gesagt, als was das Gesetz sagte. Und dann sagt Jesus und predigt total anders. Verkaufe alles, was du hast. Er hat nicht gesagt, dass du arm werden sollst. Nein, du sollst dich von allem lösen. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, wer kann denn selig werden? Und dann sagt er eine Wahrheit, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Im Neuen Testament ist alles möglich. Ist alles möglich. Das neue Leben ist möglich. Und bis dahin war jede Gottesoffenbarung nur ein Stückwerk, so ein Schattenbild. Und alles, was wir haben im Alten Testament, sind also nur Schattenbilder auf Jesus. Egal was, nur Schattenbilder auf Jesus. Er ist das Wahre und das Echte, das Lamm Gottes. Und die Bibel sagt, sein Blut spricht deutlicher und klarer und lauter als das Blut Abels. Nur als Beispiel. Sein Blut spricht lauter und klarer und deutlicher als das Blut Abels. Und Gott hat hier durch die Kreuzigung, durch die Auferstehung, hat er alle Blockaden gebrochen. Hebräer 1, Vers 1, werde ich da lesen. Nachdem Gott vor Zeiten, also stückweise geredet hat, stufenweise geredet hat, langsam sich offenbarte und so weiter, auf mancherlei Art und Weise sich den Menschen mitteilte. Gott hat nie geschwiegen. Schon allein als nach dem ersten Sündenfall. Adam, wo bist du? Adam hat Gott nicht gesucht, aber Gott hat Adam gesucht. Und Gott sucht uns, Gott sucht dich und mich. Und wir denken manchmal, ich kann Gott weglaufen, von wegen. Von wegen. Selbst wenn du nach Hinterdupfing gehst, wo das ist, weiß ich auch nicht. Aber wenn du dorthin gehst, selbst dort würde ich dich finden, sagt Gott. Zum äußersten Ende der Welt. Also Gott hat immer gesprochen, je nach Bedarf, je den Umständen entsprechend, je nachdem, wie die Menschen gehört haben, ob sie bereit waren oder nicht. Und vor allem ganz besonders, wenn so Schnittstellen in der Geschichte war, hat Gott immer wieder geredet, Engel geschickt. Er hat zu den Vätern, also zu den Israeliten durch die Propheten geredet und zuletzt hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Das ist zuletzt. Und Leute, es gibt keine weitere Offenbarung. Die Offenbarung, die wir von Gott haben durch Jesus Christus, die ist vollkommen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen und da kannst du auch nichts mehr wegnehmen. Die ist perfekt. Wenn Leute kommen und sagen, ich habe jetzt eine neue Offenbarung, der ist eher ein Irrlehrer. Wenn er sagt, jetzt muss man das und das, das, was Jesus gesagt hat, das ist wichtig, heilsnotwendig und da gibt es nichts dazuzufügen und auch nichts mehr wegnehmen. Es ist vollendet. Und der Heilige Geist, auch der Heilige Geist bringt keine neue Offenbarung. Der Heilige Geist, er wird euch alles erinnern, was er euch gesagt hat. Das ist, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist bringt keine neuen Offenbarungen. Weil manche Pfingstler sagen jetzt, der Herr hat mir gezeigt. Der Herr hat mir gezeigt. Der Herr kann nur, und du kannst von der Bibel nur das erfahren, was Jesus gesagt, getan und gewollt und gewirkt hat. Nur das. Also ja, zuletzt, und das ist das Letzte. Zuletzt hat er durch seinen Sohn mit uns geredet. Zuletzt. Also, wir haben die Geschichte. Zuerst schickt er die Knechte. Der Weingärtner, um seinen Lohn zu holen, aber die liefern es nicht ab. Und dann kommen Knechte nacheinander, die bringen sie alle um. Und zuletzt schickt er seinen Sohn, sein Ebenbild, den Abglanz seiner Herrlichkeit, den Segensträger, den Erben. Den schickt er zuerst oder zuletzt und dieses Original Gottes. Und jetzt kommt er, vielleicht werden sie meinen Sohn verschonen, von wegen. Sie haben den auch abgelehnt. Und durch ihn hat Gott gesprochen. Ihn, der alles geschaffen hat, der das Wort ist, der ganz am Anfang war. Noch ehe Abraham war, war ich, hat er einmal gesagt. So, der alles in sich vereint, der alles hat, der kommt und der spricht mit uns. So menschlich, so irdisch, so praktisch, so lebensnah. Vorher sprach er nur durch Engel und Zeichen und Propheten, so in der dritten Person. Aber jetzt persönlich, ich bin der Weg, die Wahrheit. Plötzlich spricht er ganz menschlich, ganz irdisch, sichtbar, fassbar, begreifbar. Durch Jesus hat er gezeigt, wie Gott ist, hat sich gezeigt, was Gott will und was er vorhat mit den Menschen. Allein schon die Offenbarung Gottes in Jesus ist Heil und Erlösung für uns. Allein das, wer mich sieht, sieht den Himmel, sieht die Herrlichkeit. Also du solltest durchbrechen und Jesus sehen, den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Weiter, Gott hat sich offenbart durch den Heiligen Geist, der erinnert uns ständig. Gott hat das Schweigen gebrochen, Psalm 50, Vers 3, Gott schweigt nicht mehr. Seitdem der Geist Gottes da ist, schweigt Gott nicht mehr. Er hat die Gemeinde. Und ich sage euch eines, die Gemeinde ist heilsnotwendig. Manche Leute sagen, ich brauche keine Gemeinde. Du brauchst Gemeinde. Du kannst auf Hausgast verzichten, du kannst auf den Pastor verzichten, du kannst auf vieles verzichten, aber du kannst auf die Gemeinde Jesu nicht verzichten. Die Gemeinde Jesu ist da, damit du dich entfalten kannst, damit du wächst. Die Gemeinde Jesu ist der verlängerte Arm Gottes in dieser Welt. Und ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde ist Gottes Werk. Und Gott spricht zu den Menschen durch die Gemeinde. Die Welt wurde evangelisiert durch die Gemeinde. Das Evangelium ist zu uns gekommen. Die Gemeinde hat das Wort bewahrt. Auch wenn sie manchmal Unsinn gemacht haben irgendwo und so Menschenmeinungen mit hineingebracht haben. Ich denke nur durch die katholische Kirche und alles, was da gewesen ist. Dass die Päpste da ihre Dogmen gebracht haben. Nein, Gott hat darauf geachtet, dass sein Wort Wort bleibt. Und dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Und die Gemeinde ist diese Segensträgerin. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Gott schweigt nicht mehr. Mit einem stummen Gott können wir nicht viel anfangen. Gott redet. Und zwar durch dieses Rhema-Wort. Gott spricht in jeder Predigt, in jeder Andacht, in jeder Meditation. Gott spricht. Plötzlich bekommst du ein Wort vom Herrn. Und das ist, wie Gott spricht. Plötzlich wird es so heiß beim Bibellesen, beim Bibelhören oder Predigthören ist es so, du hörst es wunderbar, was der Pastor sagt, was ich in der Predigt höre. Das klingt wie Honig in deine Ohren und oh, wunderbar. Und plötzlich in deinem Magen, das wirkt wie Hot Pepper Soße. Und dann gehst du hoch und dann brennt ein Feuer in deinen Gebeinen. Du kannst es nicht mehr lassen. Und so ist, wie Gott redet. Plötzlich bist du harponiert. Plötzlich, du sagst, ich gehe nicht. Und bist zur Tür raus und sagst, ich gehe doch. Herr, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss gehen, wehe mir. Und selbst wenn du dann in die falsche Richtung gehst, Gott holt dich mit dem Fisch zurück wieder. Und plötzlich musst du nach Ninive gehen, ob du willst oder nicht. Unser Gott redet, ihr Lieben. Er spricht zu dir und zu mir. Und zwar in einer ganz anderen Sprache, in meiner Muttersprache spricht er zu mir. Weißt du, was das ist? Mein Kind. Das ist die Muttersprache. Nicht mein Knecht, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Gott spricht in unserer Muttersprache. Verstehst du, was Muttersprache ist? Sprache der Liebe. Das ist die Muttersprache. Und Gott redet zu uns Worte, die bei uns sitzen, einen Satz. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und plötzlich atmen wir auf. Plötzlich haben wir etwas in der Hand. Und dann müssen wir kauen und kauen und kauen und kauen. Jesus sprach, meine Schafe hören meine Stimme. So ist, wie Gott spricht. Weißt du, wenn du Kind Gottes geworden bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du den Heiligen Geist hast, du hörst plötzlich die Stimme Gottes. Und du hörst die Stimme Gottes nicht nur durch den Prediger, Bruder und Schwester. Bild dir nichts ein. Jeder, du kannst sogar Radio einschalten. Gott spricht durchs Radio, durch den Nachrichtensprecher, durch irgendeinen Schauspieler oder Schauspielerin. Plötzlich drehst du ein, du willst es nicht. Meine Frau, als wir hier den Ruf nach Berlin bekommen haben, ich habe gesagt, Heidi, wir werden nach Berlin gehen. Sie hat gesagt, also um Himmels Willen, ich gehe überall, bloß nicht nach Berlin. Das ist ja damals Insel im Roten Meer gewesen. Links herum Kommunismus und dann diese Insel, wir gehen nicht in Berlin. Und dann war sie in dem Zimmer und ich werde nicht nach Berlin gehen, schaltet Radio ein, ich liebe Berlin. Da blieb nichts mehr anderes übrig. Weißt du, du kannst machen, du plötzlich hörst du überall die Stimme Gottes. Im Fernsehen, in den Nachrichten, plötzlich. Du kannst nicht mehr weglaufen, wenn du mal harponiert bist. Gott bricht das Schweigen, bei dir persönlich. Weißt du, vergiss die Welt jetzt mal, die ganze Weltgeschichte. Gott redet zu der Weltgeschichte. Auch Gott steuert die Kriege. Und Gott lenkt Menschenherzen wie Wasserbächen. Es passiert, was passieren muss. Niemand kann es verhindern. Wenn der Euro runter muss, dann geht er runter. Dann können wir Konferenzen haben, so viel wie wir wollen. Und wenn er aufwärts gehen soll, dann wird er aufwärts gehen. Da können wir fuschern, so viel wie wir wollen. Also meine Schafe hören meine Stimme, sagt der Herr. Und Gott redet auch. Wir müssen nur hinhören. Er redet so mannigfaltig. Morgens, wenn du aufstehst, vielleicht hast du, bevor du aufstehst, hast du einen Traum. Verstehst du, und du träumst etwas, siehst etwas. Und das ist schon die Warnung für den Tag. Die meisten stehen auf und gehen gleich zur Routine, in die Dusche oder was weiß ich. Aber Gott spricht zu uns. Gott will uns was sagen. Die kein Ohr dafür haben, werden es nicht verstehen, denn es ist alles lächerlich, was man sagt und so weiter. Aber Gott möchte regelmäßig mit uns reden. Regelmäßig, jeden Tag. Und deshalb ist so ganz wichtig, dass wir Andacht halten, dass wir stille Zeit haben, dass wir hinhorchen. Rede, Herr, dein Knecht hört oder deine Magd hört. Rede. Gott hat mit Adam regelmäßig abends gesprochen. Gott will, dass du regelmäßig Zeit nimmst für Gott. Zum Gespräch, zur Kommunikation, zur Gemeinschaft mit ihm. Gott will das Schweigen brechen. Aber wir sind so beschäftigt. Weißt du, wann wir mit Gott reden? Wenn wir krank sind und uns im Bett liegen und Fieber haben. Da fangen wir an, mit Gott zu reden. Herr, warum das alles? Wieso das alles? Warum muss das alles sein? Wenn es nichts mehr geht, dann fangen wir an, nach Gott zu fragen und Gott nach uns. Und dann beginnt er mit uns zu reden. Gott sprach mit Noah über die Arche. Noah, bau eine Arche. Und die Leute haben ihn ausgelacht. Vielleicht auch gestört sogar noch bei der Arbeit. Und es war nicht leicht, die Arche zu bauen. Er hat 120 Jahre dafür gebraucht. Es war eine schwere Sache. Aber er hat es getan, weil Gott gesagt hat. Und er hat damit sein Leben gerettet. Gott hat mit Abraham gesprochen. Geh aus Ur in Chaldea. Hier kannst du dich nicht mehr weiterentwickeln. Hier ist alles verplant, alles voller Götzen, alles voller Dämonen. Hier ist kein Platz für deine Nachkommen. Ich will dich so zahlreich machen wie Sand am Meer. Ihr könnt hier euch nicht entfalten und entwickeln. Ihr müsst raus. Und Abraham ist losgezogen. In Etappenweise. Nicht sofort. Weißt du, wir leben mit Gott, aber nicht sofort. Stück für Stück. Zuerst bis Haran, dann bis nach Kanaan. Und dann durchwandern wir Kanaan bis nach Beersheba. Und dann geht's nach Ägypten, kurz ein Ausflug. Und so weiter. Und zum Schluss sind wir dort, wo Gott uns haben will. Es braucht seine Zeit. Gott sprach mit Moses durch diesen brennenden Busch. Weißt du, Gott hat in seinem Herzen gegeben, du Moses, du bist kein Ägypter, bild dir nichts ein. Auch wenn du ein Sohn einer Pharaos Tochter bist und so dich nennst und schimpfst, aber du bist kein Ägypter. Schon deine Hautfarbe verrät dich, deine krumme Nase womöglich oder diese abstehenden Ohren oder dieses Krauselhaar. Du bist kein Ägypter. Und er spürt, ja, eigentlich bin ich kein Ägypter, ich muss irgendwie was anderes sein. Und dann hat er geforscht, wo komme ich her? Und hat rausgekriegt. Und er irgendwie merkte, ich bin ein Israelit. Findet zu seiner Familie, zu seiner Sippe wieder zurück. Und dann machte Dummheiten und Fehler. Und dann musste fliehen nach Midian. Und dort in der Wüste, nachdem er 40 Jahre, zähl mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bis du dorthin kommst, bist 40. 40 Jahre. Und plötzlich beginnt der Busch zu brennen und verbrennt nicht, interessiert ihn auch gar nicht groß. Aber er sagt, es ist irgendwas Merkwürdiges an diesem Busch. Der brennt schon seit heute Morgen und er verbrennt nicht. Da muss was drin sein. Ich will nachsehen, was dort los ist. Und so redet Gott. Gott redet durch unsere Neugier. Dass wir auf etwas neugierig werden plötzlich. Also das möchte ich schon genau wissen. Der Sache will ich nachgehen. Und schon hakt Gott ein. Du suchst irgendetwas, so wie der Saul, der sucht seine Eselin, die ihm weggelaufen ist, und findet ein Königreich. Weißt du, du suchst etwas und plötzlich begegnet Gott dir. Und da bricht er das Schweigen und sagt, Moses, zieh deine Schuhe aus. Ich will dir begegnen, was es auch immer heißt. Gott spricht mit Jesaja über Christus. Gott spricht mit Jeremia über die Gefangenschaft und sagt sogar, wie lang die Gefangenschaft dauern wird, 70 Jahre. Gott teilt Details mit sogar. Wenn wir genau hinhorchen, liebe Leute, wir bekommen Details mit. Weißt du, Gott fängt zuerst mal ganz klein an. Aus einer Stimme, aus einem Ton wird ein Wort, dann werden drei Worte, dann wird ein ganzer Satz und dann wird ein ganzer Roman. Verstehen wir, um was es geht? So geht es bei mir, wenn ich meine Predigten vorbereite. Manchmal frage ich, lieber Gott, was soll ich predigen? Und da kriege ich ein Stichwort. Meistens träume ich oder meistens irgendwie beim Duschen oder auf der Toilette kriege ich einen Impuls. Und ein Stichwort. Und aus diesem Stichwort entsteht dann eine ganze Geschichte. Plötzlich, dann bin ich begeistert. Mensch, Gott hat zu mir geredet. Aus einem kleinen Stichwort. Und das ist das Reden Gottes. Diese Stille durchbricht. Plötzlich werde ich unruhig. Plötzlich muss ich was nachgucken, was mich interessiert ist. Was ist das mit der Sache auf sich? Was hat es auf sich? Gott sprach mit Hesekiel über die zukünftige Wiederherstellung des Landes. Gott sprach mit Daniel über die Endzeit, über Europa, über das Standbild des Nebukadnezars, über unsere Tage. Weißt du, Gott hat das Schicksal Europas besiegelt, da können sie machen, die Leute, was sie wollen. Karl der Große hat es probiert, Karl der Fünfte hat es probiert, Napoleon hat es probiert, Hitler hat es probiert, Europa groß zu machen, Merkel probiert es jetzt im Augenblick und das Reich wird uneins sein. Steht in der Bibel. Die können machen, was sie wollen. Die können beten, so viel sie wollen. Gott hat das Schicksal Europas besiegelt und das Reich wird uneins sein. Und wir sehen die Engländer und die Franzosen und die Deutschen, die Italiener, ach komm. Die Griechen. Gott hat mit Johannes den Täufer gesprochen und über den nahenden Retter. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und plötzlich kommt Jesus und offenbart sich. Und durch den Heiligen Geist redet Gott regelmäßig zu uns. Regelmäßig. Der Heilige Geist ist für viele natürlich ein Fremdwort. In unseren Tagen haben Angst, weil es Spiritismus gibt es, weißt du, das ist das Schlimme dabei ist, weil es alles so Grenzbereiche sind. Der Heilige Geist und Esoterik und was weiß ich, der spiritistische Bereich ist alles so Grenzbereich. Ja, ich will nichts Falsches haben, kein Geist von unten. Aber die Bibel sagt, wer Jesus anruft, wer den Namen Jesus proklamiert, wird keinen falschen Geist bekommen. Denn die falschen Geister scheiden sich an Jesus. Du musst nur sagen, Jesus. Und wenn du Jesus ausrufst, dann werden die bösen, negativen Geister weglaufen. Spiritisten können mit Jesus nichts anfangen. Die können nichts mit Jesus anfangen. Also, aber Heiliger Geist arbeitet nur dort, wo Jesus ist. Also proklamiere Jesus, preise Jesus, bete Jesus an. Lass Jesus Nummer eins sein. Und du wirst sehen, Da bist du koscher. Auch wenn die Esoteriker die Bibel nehmen und den Namen Jesus brauchen. Weißt du, der Geist, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Und das zeigt sich, das wird sich offenbar. Guck mal, auch wenn sie den Namen Jesus missbrauchen, und es wird vielfach der Name Jesus missbraucht. Im Namen Jesus, den Paulus predigt, kommen 7 Söhne des hohen Priesters und sagen, raus mit dir, Satan, raus mit dir, Satan, im Namen Jesus, den Paulus predigt. Und er sagte, was fällt euch ein, ihr Lausbuben, mich auszutreiben? Wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Weißt du, die Geister offenbaren sich, die Machtlosigkeit offenbart sich. Besessene, weißt du, die Besessene kommen. Und es ist gut, dass die Besessenen auch in die Versammlung kommen, denn dann stellt sich raus, wer hat Vollmacht und wer hat keine Vollmacht. Und das ist, wie Gott das Schweigen bricht. Und Gott zeigt, weißt du, man kann viel Theater machen. Die, die keine Vollmacht haben, die gehen rückwärts raus. Ja, und plötzlich sind sie nicht mehr da. Gott redet mit uns. Hören wir? Verstehen wir Gottes Sprache? Gott spricht manchmal auf einer ganz merkwürdigen Art und Weise. In Matthäus 7 von Vers 21 bis 27, da heißt es, hört, was ich euch sage. Und wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Gott redet. Du musst nur auf die Stimme des Herzens hören. Gott spricht zu deinem Gewissen. Gott spricht zu deinem Geist. Denn der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis. Ob du Kind Gottes bist oder nicht. Oder ein Heuchler. Oder nur so Theaterspieler, dass du was vorspielst. Hör, was er dir sagt. Und deshalb sagt Maria, was er euch sagt, das tut. Nicht, was der Pastor sagt und nicht, was die Kirche sagt und nicht, was die Religion sagt, sondern was er euch sagt. Du musst die Stimme Gottes hören, aus all den vielen Stimmen. Gott muss man raushören können. Das ist manchmal sehr dicht beieinander. Ich habe zeitlang Radiosendungen gemacht auf Radio Luxemburg und das auf der Kurzwelle. Und da war Radio Vatikan, da war Radio Moskau und da war Radio Luxemburg, wo wir mit unseren christlichen Sendungen waren. Da war alles so eng beieinander. Wenn du nur ein bisschen gedreht hast, du denkst, du bist mit Radio Vatikan verbunden. Und dann Radio Moskau, auch in deutscher Sprache. Das liegt alles so eng beieinander. Du musst die Stimme Gottes rauskriegen. Meine Schafe hören meine Stimme. Hört, was ich euch sage, sagt Jesus. Gott spricht in der Stille des Herzens. Da ist, wo Gott spricht. Wenn ihr stille seid, seid ihr stark. In der Stille. Solange du hektisch bist, weißt du, solange du voller Action bist, solange du alles tun möchtest für Gott, kann Gott nichts an dir tun. Du musst stille werden vor dem Herrn. Ganz stille. Meistens ist es so, also so habe ich das Reden Gottes kennengelernt oder begriffen und erfahren. Zuerst rede ich. Und wenn ich meinen Pulver verschossen habe, fängt an, Gott zu mir zu reden. Das ist es. Zuerst, wenn ich nichts mehr zu sagen habe, fängt Gott an zu reden. Und deshalb lässt er uns plappern und lässt uns erzählen. Und dann habe ich nichts mehr. Und das ist, wo Gott einhakt. Wenn ich seine Stimme höre und so weiter, dann werde ich taub für alle anderen Stimmen. Und da will ich gar nicht mehr hören. Und ich weiß das ganz genau, das ist nicht der Herr. Der Herr würde mich nie vergewaltigen. Der Herr würde mich nie zu etwas zwingen. Der Herr braucht immer nur Freiwillige. Der Herr klopft an. Der bricht nicht die Tür. Auch wenn es in der Bibel steht, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Das ist für die Endzeit. Aber nicht für jetzt. Jetzt kommt er sanftmütig und demütig zu uns. Lass mich rein. Hast du Raum für mich? Und Gott spricht in der Stille, spricht ganz leise. Psalm 50, Vers 3, unser Gott kommt und schweigt nicht. Und dann redet er, Matthäus, Johannes, er ruft dich bei deinem Namen. Plötzlich wirst du angesprochen, ganz persönlich. Johannes, nicht mehr Matthäus. Und nicht einmal Johannes, er kennt dich sogar mit deinem Spitznamen. Immer wenn Gott auftritt, bebt die Erde zuerst mal. Da wackelt alles. Denk, als Gott auf Sinai kam, bebte die Erde. Als Jesus gekreuzigt wurde und ins Grab gelegt wurde, bebte die Erde. Als er auferstand, bebte die Erde. Immer wenn Gott handelt, zuerst bebt alles. Und dann wird es still und ruhig. Und dann kannst du hören, was war denn das alles jetzt? Dann fängst du an zu begreifen. Gott will mit uns reden. Er will sich uns offenbaren. Weißt du, wir fragen, Herr, wer bist du? Saulus begegnet Gott, der glaubt, er kennt Gott. Er hat Theologie studiert, die Lehre über Gott. Er hat die Heiligen Schriften alle auswendig gekannt. Und dann, Saul, Saul, du siehst, der Herr kennt ihn mit Namen. Warum verfolgst du mich? Der Herr kennt uns mit Namen. Zachäus, komm runter. Nicht nur Simon, Simon, weil er ja mit Jesus zusammenwandert. Nein, aber es sind ganz wildfremde Menschen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du siehst, der Herr stellt sich vor. Es ist ganz arg wichtig, wenn Gott mit uns redet, der Herr stellt sich vor, ich bin der Herr. Ich bin Jesus. Oder wenn ein Engel dir erscheint, wer bist du? Du darfst ruhig fragen, wer du bist. Weißt du, die Dämonen, die Teufel identifizieren sich, weil sie gar keinen Namen haben. Was wollen sie tun? Aber der Herr sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus, gegen den du arbeitest. Du glaubst, du dienst Gott, aber du dienst eigentlich nicht Gott. Du bekämpfst mich eigentlich. Gott schwieg nicht mehr. Gott hat gesehen, das Maß ist voll jetzt mit Saul von Tarsus. Und immer dann, wenn das Maß voll ist, greift Gott ein. Erst wenn das Maß voll ist, manchmal muss das Maß voll werden. Ob wir das glauben oder nicht. Deshalb, Gott lässt manches machen. Gott ließ auch mit Israel alles machen. Die konnten zweimal den Tempel aufbauen. Die konnten da Könige einsetzen. Die konnten die Römer rufen. Die konnten sich mit allen Supermächten verbinden. Gott ließ das Maß voll werden. Auch in unserem persönlichen Leben. Gott lässt vieles geschehen, bis das Maß voll ist. Und dann zieht er die Schnur, die Leine. Wenn einer Gott noch nie Reden gehört hat und so weiter, weiß er gar nicht, was Gottes Reden ist. Deshalb ist es so wichtig, dass du langsam die Stimme Gottes kennenlernst. Wer bist du? Ich bin der Herr. Weißt du, ich bin der Herr, den du verfolgst. Ich bin der Herr, den du suchst. Ich bin der Herr, den du brauchst. Ich bin der Herr, der dir noch fehlt. Du hast schon alles, aber ich fehle in deinem Leben. Du musst anfangen, Gott zu suchen. Suchet mich, solange ich zu finden bin, solange die angenehme Zeit ist. Das ist also dieses Gebot des Herrn. Erst über Jesus und den Heiligen Geist erfahren wir etwas über Gott. Weißt du, die Menschen suchen Gott. Du kannst Gott nicht finden, vergiss es. Gott ist so ein abstraktes Wesen, so weit weg von diesem Planeten. Aber Jesus ist gekommen und sein Name ist Jesus. In keinem anderen Namen ist Heil und ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als der Name Jesus. Der Teufel hasst den Namen Jesus. Deshalb, wenn du etwas von Gott brauchst und Gott erleben möchtest, frag Jesus, bist du es? Bist du es? Jesus, ich brauche dich. Rufe den Namen des Herrn an. Alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, Gott wird es uns geben. Nicht Gott oder Vater. Es ist alles nett und süß und schön, dass du so schöne Namen für Gott hast, aber der richtige Name, und du sollst ihn Jesus nennen, er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Da gibt es keine Entschuldigung und keine Ausrede. Erst über Jesus und dann über den Heiligen Geist beginnt Gott uns zu reden und mit uns zu sprechen und uns sich offenbaren. Da kommt die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und dann über die Gemeinde. In der Gemeinde muss Jesus Mittelpunkt sein. Nicht der Gottesdienst, nicht die Musik und nicht all das, sondern Jesus, der Name Jesus muss verkündigt werden. Und du kannst gar nicht oft genug den Namen Jesus im Gottesdienst hören, glaub mir das. Weißt du, ich habe in Süddeutschland einen Bruder gehabt, der war Kritiker. Weißt du, es ist gut, wenn man einen Kritiker hat, der so Strichliste gemacht. Und dann hat er gesagt, Pastor, du hast heute 72 Mal Jesus gesagt und nur 17 Mal Heiliger Geist. Du solltest mehr vom Heiligen Geist sprechen und weniger von Jesus. Aber das ist mir groß geworden. Ich spreche von Jesus. Weil mein Heil ist nicht im Heiligen Geist, mein Heil ist in Jesus. Ich bin nicht auf den Namen nur des Heiligen Geistes getauft, ich bin auf den Namen Jesus getauft. Jesus ist der Schlüssel. Er ist der Weg zum Vaterherzen Gottes. So, die Stimme Gottes offenbart sich in der Gemeinde, wenn Jesus verkündigt wird, wenn man über Jesus spricht, wenn man Jesus den Menschen nahebringt, wenn man Menschen an Jesus bindet. Mein größtes Anliegen ist, und der Zweck, warum ich hier bin und warum ich euch predige, ist, ich möchte euch so fest wie möglich an Jesus binden. Nicht an die Gemeinde, nicht an mir und an die Predigt. An Jesus, dass ihr von Jesus nicht mehr loskommt. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Jesus, jeden Tag muss ich dich haben, jede Stunde, jede Minute. Ich brauche das Wort Jesu. Und das, was Jesus sagt, was er gesagt hat. Deshalb, du kannst gar nicht genug die Evangelien lesen. In den Evangelien ist alles über Jesus verkündigt worden. Und was noch fehlt, die Bücher können es nicht fassen, weil so viel von Jesus passiert in dieser Welt damals, in den 3 Jahren. Da muss der Heilige Geist dir das offenbaren noch und erklären, das ist auch Jesus und das ist auch Jesus. Ihr werdet inne werden, ob das von mir ist oder von Gott. Und ich werde immer inne, das war von Jesus. Eine Prophetie, die verkündigt wird und wo Jesus nicht verherrlicht wird, vergiss es. Das war nicht von Gott. Eine Prophetie bringt uns immer zu Jesus näher. Und das, was Jesus sagt, in keinem anderen Namen. Weißt du, und Jesus muss mit uns sprechen. Jesus steht zum Vater und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und du hörst mich auch jetzt in dieser Stunde, in dieser Minute. Lazarus, komm raus. Verstehst? Der Vater hört Jesus, er hört nicht dich. Er hört nicht mich, er hört Jesus. Und wenn Jesus für mich betet, wird das Gebet erhört. Deshalb, wir brauchen den Fürsprecher, Jesus Christus. Er ist unser hoher Priester. Und er spricht, Lazarus, komm raus. Und Lazarus wird lebendig plötzlich. Und wir brauchen das Reden Gottes, dass wir plötzlich lebendig werden. Obwohl wir schon manchmal vielleicht stinken. Jesu Worte haben göttliche Macht. Ja, Jesu Worte haben göttliche Macht. Sogar der Teufel glaubt, dass Jesus göttliche Autorität besitzt. Wenn er spricht, sprich du zu den Steinen. Das hätte der Teufel auch machen können, aber er konnte es nicht. Seine Worte hätten nicht funktioniert. Sprich du zu den Steinen, sie werden Brot werden. Also der Teufel wusste ganz genau, wenn Jesus was sagt, es wird passieren. Es wird passieren. Sprich nur ein Wort. Mein Knecht wird gesund. Der Teufel glaubt an das Wort Gottes. Und er zittert sogar. Wenn Jesus spricht, fangen an die Dämonen zu zittern. Deshalb ist es, was wir brauchen. Dass Gott das Schweigen durchbricht. Dass Gott zuerst zu uns redet. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Dass es durch seinen Mund geht. Von jedem Rema-Wort. Nicht von Logos. Logos ist das geschriebene Wort. Das im Stein gemeißelte Wort. Das ewige Wort. Schon seit jeher Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist Logos. Aber was du brauchst, ist Rema. In deine Situation, in dein Problem, in deine Situation, in deinem Zustand muss Gott hineinsprechen. Lazarus. Nicht Martha und Maria und was weiß ich alles. Lazarus, du kommst raus. Die anderen wären rausgesprungen gekommen. Aber Lazarus, da war alles hoffnungslos. Lazarus, komm raus. Jesus ist es. Seine Worte gehören Wind und Wetter. Gehorchen Wind und Wetter. Wind sei still. Sein Wort bringen Fische, bringt Erfolg, bringt Segen. Auf dein Wort fahre ich raus. Du siehst also, wenn Gott zu uns redet, wenn wir dieses Rema-Wort bekommen, dann fangen wir Fische, verdienen Geld, finden Arbeit, finden Gesundheit, finden Wohnung, finden wir alles. Auf dein Wort. Du solltest so lange auf den Knien liegen, bis Gott zu dir redet. Ist hart, was ich sage, aber es ist so. Geh nicht aus dem Haus ohne Gebet und Gottes Wort. Sonst hast du keinen Erfolg. Aber wir sind ja zu faul. Lass uns ehrlich sein. Wir wollen ganz schnell den Herrn anrufen und das soll sofort erledigt werden. Wäre Gott nicht mit der Gemeinde, dann hätte der Teufel sich schon längst plattgewalzt. Hätte Gott nicht das Haus gebaut, würden alle, die daran bauen und arbeiten, umsonst arbeiten. Würde Gott nicht die Stadt bewachen, würde der Wächter umsonst wachen. Also wir brauchen die Gegenwart und den Dienst Gottes. Das ist Gottesdienst, wo der Herr im Mittelpunkt steht. Weißt du, die Kommunisten hätten schon längst das Christentum ausgerottet, wenn Gott nicht mit der Gemeinde gewesen wäre. Die Römer hätten die Christen sofort ausgelöscht gehabt. Aber was ist passiert? Im ersten Jahrhundert haben die Christen das ganze Römische Reich überrannt. Sogar bis ins Kaisers Haus. Die Juden hätten die Christengemeinde zerstört, aber Gott hat gewacht, dass sein Wort nicht untergeht. Und immer wieder gab es Überlebende. Die katholische Kirche hat versucht, die Christen auszurotten. Die ganzen Märtyrer, die ganzen Ketzer, Hexenprozesse und so weiter, die Inquisition, was da alles los war. Und trotzdem hat die Gemeinde Jesu überlebt. Die sind halt ausgewandert, haben sich in der Wüste versteckt oder wo auch sonst. Gottes Werk geht weiter. Auch die ganzen Irrlehren konnten das Wort, die Gemeinde Jesu nicht vernichten. Wie viele Irrlehren gibt es in dem Christentum? Oh, ich habe so ein dickes Buch zu Hause, alle die Sekten, die aufgezählt werden, die gibt, aber viele sind gar nicht drin in diesem Buch. Inzwischen gibt es noch ein paar mehr, die schießen wie Pilze aus dem Boden. Und die haben dennoch das Christentum nicht überwältigen können. Der wahre Glaube lebt weiter. Da wird irgendwo jemand erweckt in einer Ecke und der liebt den Herrn, der preist den Herrn, der dient dem Herrn und die Sache Gottes wächst weiter. Die Gemeinde verdankt ihre Existenz dem Heiligen Geist und dem Beistand und der Leitung des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass die Gemeinde nicht ausstirbt. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist, wie Gott das Schweigen bricht. Noch 2000 Jahre lebt die Gemeinde, trotz Ketzerei, trotz Kommunismus, trotz Katholizismus, trotz all diesen Hetzen, trotz der Aufklärung, trotz der französischen Revolution. Die französische Revolution war antigöttlich. Die haben die ganzen Kirchen verstaatlicht und alles. Und aus den Kirchen nachher Lagerhäuser. Das waren nicht die Kommunisten, die französische Revolution, auf die wir so stolz sind. Menschenrechte. Die haben Gott entrechtet. Aber Gott lebt immer noch, auch in Frankreich. Also wenn ich manchmal nach Frankreich komme, da habe ich eine Gemeinde, die hat 2500 Mitglieder, wenn ich die besuche. Die ist voll und die wächst. Und natürlich, wenn die Gottesdienst haben, die haben neulich einen Gottesdienst gehabt in Marseille, da haben Leute mit Steinen die Fenster ausgeschlagen. Und die Gotteskinder sitzen drin und loben den Herrn. Mit Glasfenster oder ohne Glasfenster. Weißt du, aber du siehst, da ist Anfeindung da, da ist Widerstand da und je mehr Widerstand da ist, desto besser wächst das Reich Gottes. Die Untergrundkirche, ich habe viele Jahre in der Untergrundkirche in Russland gepredigt und Gottesdienste dort abgehalten. Da haben sie den Strom abgeschnitten und was weiß ich, was sie alles gemacht haben. Die Gemeinde Jesu wuchs. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Die Gemeinde Jesu muss was Übernatürliches sein. Sonst würde sie gar nicht mehr existieren. Andere Sachen sind alle untergegangen. Alle Sachen sind untergegangen. Und es gab immer wieder Erweckungen. Der Heilige Geist sorgte immer für geistliche Aufbrüche, sorgte immer für Erneuerung. Und er weckte immer wieder Leute, die Gottes Wege wagten und was Neues wagten. Ich denke nur an David Wilkerson, der ist jetzt bei Jesus schon inzwischen. David Wilkerson, plötzlich hat er eine Bürde. Weißt du, Gott legt jemand eine Bürde auf. Geh nach New York dort, da werden ein paar Drogensüchtige verurteilt und er möchte mit ihnen noch über Gott sprechen, bevor die verurteilt werden. Aber wird aus dem Gerichtssaal rausgebracht, ich kenne ja den Film Kreuz und Messerhelden und so weiter. Und so führt Gott und so fängt Teen Challenge an, und die Drogenarbeit unter den Süchtigen. Gott führt die Menschen. Und dann verrennt sich der David Wilkerson mit seiner Teen Challenge Arbeit. Und dann sagt Gott, jetzt gehst du zurück zu deinen Anfängen. Und dann fängt er in New York, mitten im Zentrum der Stadt, fängt er da was ganz Neues auf Broadway, fängt er da seine Gemeinde an, die bis heute noch existiert, diese Broadway-Gemeinde. Und so weiter, sein Zentrum. Und er predigt einfach, der will nicht mehr wie 2000 Leute haben. Und er predigt er und verkündigt das Evangelium. Er wollte wieder zu seinen Ursprüngen zurück. Weißt du, und Gott bringt seine Leute immer zu den Ursprüngen zurück. Auch wenn wir uns manchmal als Menschen verrennen und denken, jetzt wunderbar, jetzt werde ich das und das. Und wir kommen auf Abwege. Gott bringt uns wieder zurück. Da, wo wir hingehören, da, wo wir geboren worden sind, zu unseren Ursprüngen. Das ist Gottes Sache. Und der Heilige Geist beginnt Gott uns neu zu offenbaren. Uns wird der Heilige Geist groß. Ich weiß auch für mich, für mein persönliches Leben, Männer kriegen mit 40 Jahren Midlife-Krisis. Ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, aber bei Männern ist es so. Mit 40, da habe ich meine Midlife-Krisis. Und dann sage ich, Gott, jetzt habe ich alles, was ich brauche, aber ich möchte dich wieder erleben. Den alten Gott von früher, wo ich um jedes Stückchen Brot bitten muss, wo ich um jeden Schritt, Herr, lenke und leite und steuere mich, bitten muss. Und was passiert? Dann zeigt er, geh nach Berlin. Und Gott führt das sein. Was? Wir müssen nur den Wunsch haben, Herr, zeige uns. Und dann bin ich in Berlin eigentlich gar nicht für mich. Da komme ich nun, ich soll da von der Gemeinde Gottes, muss ich da vielleicht Platz finden. Vielleicht können Sie eine Neuarbeit hier anfangen. Und dann gehe ich und laufe auf den Breitscheidplatz und plötzlich sehe ich die Penner oder die Hippies damals, Drogensüchtige, und plötzlich kommt bei mir und bei meiner Frau dieses Lied von großer Gott, wir loben dich, erbarm dich, Herr, erbarm dich und so weiter. Und plötzlich bekommen wir so ein Erbarmen für die Stadt Berlin, als wir diese elenden Menschen sehen, Herr, erbarm dich Berlin. Und dann sagt Gott so, nicht, du musst nicht für andere suchen, du gehst dorthin. Du gehst dorthin. So ist es, wie Gott redet. Gott durchbricht das Schweigen. Wir suchen manchmal für andere die Lösung, für andere ein Wort, für andere eine Offenbarung. Aber Gott redet plötzlich zu einem selbst. Und was ist mit dir? Warum gehst du nicht? Weißt du, du betest, Herr, schick Missionare nach Afrika. Und plötzlich sagt der Herr, und was ist mit dir? Warum gehst du nicht nach Afrika? Oder du betest, Herr, schenk das und das, mach das und das. Herr, wir brauchen das und das. Und dann sagt der Herr, warum tust du das nicht? Also hör auf zu beten für andere. Es erwischt immer dich. Gott durchbricht das Schweigen mit dir. Und ich sage dir einen Trick. Wenn du möchtest, dass Gott mit dir redet, fang an für andere zu beten. Fang an für andere zu beten, dann wird es dich erwischen. Dann wird sich Gott dir offenbaren. Dann wird er zu dir reden und dann wird er sagen, und warum tust du das nicht? Weißt du, wir beten, Herr, verändere den und verändere die und verändere jenen. Und dann fängt er und sagt, du, ich möchte eigentlich dich verändern. Was glaubst denn du? Und plötzlich bist du in der Mühle Gottes. Und immer halt langsam und trefflich fein. Die Apostel, die haben Gott verkündigt, die haben geredet, nicht aus sich selbst, sondern was der Geist ihnen sagt. Sogar, die haben geschrieben, wie der Geist sie getrieben hat. Männer voll Heiligen Geistes haben das Wort Gottes niedergeschrieben. Die haben nicht ihren Senf geschrieben. Sie haben ihren Senf geschrieben, gewiss. Mit ihren Buchstaben und mit ihren Händen. Unser lieber Paulus, wie viel Eigenes hat er oft so in seinen Briefen drin gehabt, aber Gott hat korrigiert. Gott liest die Korrektur. Auch wenn wir was machen, mach dir keine Sorgen, du kannst nichts falsch machen, wenn du Kind Gottes bist, wenn du vom Herrn abhängig bist. Ich vermag alles. Schön. Ich vermag alles, schreibt er, so großspurig. Und dann fragt der Heilige Geist, was hast du denn gesagt? Du, was für ein Waschlappen bist du da eigentlich? Paulus, du bildest dir was ein, ich vermag alles. Aber Herr, Pergament ist sehr teuer. Was mache ich? Ich kann jetzt nicht mehr radieren. Und das fällt blöd auf, wenn man hier anfängt zu radieren. Was soll ich machen? Der Herr sagt, mach ein Komma. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und jetzt haben wir die Botschaft. Verstehst du? Das ist Evangelium. So korrigiert Gott. Ich. Nee. Du kannst gar nichts. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Das ist Evangelium. Aber dann, der mich mächtig macht, Christus. Die Apostel haben getrieben vom Heiligen Geist. Sie haben nur gehandelt, wenn der Geist grünes Licht ihnen gab. Und sie wussten, alles, was wir tun, ist nur halbe Sache, ist alles nur Stückwerk. Er ist der, das alles nachher vollendet. Am Pfingsten gab der Heilige Geist den Leuten auszusprechen. Die haben nicht ihre Predigt aus sich selbst gesprochen, sondern der Geist gab auszusprechen. Petrus voll Heiligen Geistes. Du musst ihn nur hören, wie der nach Pfingsten predigt, 10 Tage später. Verstehst du? Der steht auf. Das ist doch nicht Petrus. Wenn Gott mit einem Menschen gesprochen hat, dann bist du nicht mehr derselbe. Dann stehst du da. Petrus und die 11 traten auf. Und die haben alle gesprochen. Und zuerst haben sie alle verkrochen aus Angst vor den Juden. Fenster dicht gemacht. Und jetzt treten sie auf den Balkon, auf der Straße und sagen, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. An Pfingsten sprachen sterbliche Menschen Gott aus. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesus, steh auf. Sie haben Gott offenbart. Sie haben den Menschen Gott vermittelt. Das ging ihnen durchs Herz. Du musst hören, was die Predigt bewirkte. Es ging ihnen durchs Herz. Und bis du durchs Herz jemanden durchschießt, da musst du schon starke Munition verwenden. Es ging ihnen durchs Herz. Liebe Brüder, liebe Männer, was müssen wir tun? Tut Buße, lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist und geht's weiter. Sie haben im Auftrag Gottes gehandelt. Sie waren die Stimme Gottes. Sie waren das Sprachrohr des Herrn. Das waren die Apostel. Sie haben nicht von sich geredet. Man konnte sogar nicht einmal kaufen. Die haben nichts für Geld gemacht. Ich denke nur, der Simon der Zauberer. Ich gebe dir Geld, Petrus, wenn du mir verkaufen würdest, diese Gabe, dass ich die Hände auflege. Weißt du, Petrus hätte vielleicht gerne verkauft. Aber er konnte es nicht. Du kannst Gottes Gaben, Gottes Gnaden nicht verkaufen. Die sind umsonst. Sie haben die Welt Gott vergegenwärtigt. Und sie sind überall hingegangen. Und sie sind die Märtyrer für Gott, für Jesus geworden und geblieben. Durch die Gemeinde hat Gott das Schweigen gebrochen. Und dann regen sich Leute da in einer Stadt auf. Auch zu uns sind sie gekommen. Die ganze Welt verrückt machen. Du siehst also, so weit war das Evangelium schon verbreitet, dass die sagen können, die ganze Welt erfüllt er damit seine Lehre, dieser Apostel Paulus. Und was die Gemeinde Jesu verkündigt, das tut die Gemeinde Jesu im Auftrag und im Namen Jesu. Die tun nicht aus sich heraus. Die tun, weil es der Herr befohlen hat. Und weißt du, was der Herr befohlen hat? Markus 16, in meinem Namen werdet ihr die Teufel austreiben, in meinem Namen werdet ihr in anderen Sprachen reden, in meinem Namen werdet ihr die Kranke heilen, in meinem Namen werdet ihr dies und jenes tun, in meinem Namen. Die tun nichts von sich aus. Du siehst also, Gott durchbricht das Schweigen. Die Gemeinde ist der verlängerte Arm in dieser Welt. Durch die Gemeinde werden Menschen zu Gott gerufen. Da beginnt plötzlich Mission. Und weißt du, der Graf Zinzendorf betet, und das war die Neuzeit, wo Mission im neuen Zeitalter begann, also von Deutschland aus, von England schon früher etwas, aber von Deutschland aus, da betet Herr, oh, wir möchten Mission betreiben, wo geht's hin? Und weißt du, wo der Herr die ersten Brüdergemeinden hingeschickt hat, oder die Graf Zinzendorf-Gemeinde? Nach Alaska, im Eis. Im ewigen Eis nach Alaska. Stell dir mal vor, du kriegst einen Ruf und er schickt Gott dich nicht nach Afrika, wo es schön warm ist, nach Alaska. Also, wenn Gott einen schickt, schickt er dorthin, und der Erfolg war an manchen Plätzen gleich null. Aber erst Jahre später, ich denke nur an einen Fall, an eine Geschichte, da arbeitet ein so lieber Bruder im Herrn und missioniert und bekehrt nur 2, 3 Leute und eine alte Frau. Und tauft. Aber 100 Jahre später ist das ganze Volk errettet. Aber zuerst einmal, und er erlebt es nicht mehr, dass diese paar Leutchen sich bekehren. Gottes Wort ist nicht gebunden. Wenn Gott anfängt zu wirken, wenn Gott jemand irgendwo hinschickt, zuerst einmal bekehrst du vielleicht nur 2, 3 Leute. Aber dann kommt der Durchbruch mit der Zeit, weil Gottes Wort weiterarbeitet, Gottes Wort Wunder wirkt. Die Gemeinde vergegenwärtigt Gott in dieser Welt, und zuerst mal fällt der Same in die Erde. Und deshalb, was ich gestern euch gesagt habe, hockt die Predigt von gestern an. Zuerst muss der Same in die Erde fallen und muss sterben. Und dann lebt es erst auf. Und dann wächst die Sache Gottes weiter. Gott sagt, wie das funktioniert. Und so, wenn Gott spricht, eigentlich, wenn Gott redet, wirst du immer sterben müssen. Kommst nicht davon. Und das Wort Gottes, wenn das Wort Gottes an dir rankommt und Gott zu dir redet, oh Herr, das ist viel zu viel von mir. Du verlangst alles von mir. Verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Das ist Wahnsinn. Da gehst du vielleicht traurig weg und dann überlegst es doch. Wenn Gott redet, und Gott hat hier zu dem jungen Mann geredet, oder Jesus hat zu ihm gesprochen, verkaufe alles, was du hast, und er ging traurig davon. Aber später, gar nicht so lange, 1 Jahr, 2 Jahre später, dieser Johannes Markus, es war sein Haus. In diesem Haus hat die Gemeinde das Abendmahl gefeiert. In diesem Haus wurde der Heilige Geist ausgegossen. In diesem Haus, das war Gemeindezentrum. Und Johannes Markus wurde ein Missionar. Mit Petrus zuerst mitgereist, dann auch mit Paulus stückweit. Hat dann das Markus-Evangelium geschrieben. Du siehst also, es fängt an. Zuerst gehen wir traurig davon. Herr, wer kann denn selig werden? Die Jünger sogar frustriert. Stell dir mal vor, hätte Johannes Markus das Haus gleich verkauft, hätte die Gemeinde kein Gemeindezentrum gehabt. Gott arbeitet schon richtig. Er spricht und du bist harponiert. Ja, Herr, ich sollte machen. Und dann, der glaubt, Jesus wird kommen und Jesus wird mein Haus gebrauchen. Jesus wird mein Haus segnen. Und er trägt, oder der Wasserträger geht hin, und das ist das Haus von dem Johannes Markus, wo das Abendmahl stattfand. Wo ist das, wo du alles für mich vorbereitet hast? Du siehst also, die Sache arbeitet weiter. Wenn Gott redet, das rumort in deinem Herzen. Das gibt dir keine Ruhe. Du kannst nicht mehr schlafen. Da planst du schon und alles und freust dich. Also vielleicht kommt der Herr. Ich habe liebe Geschwister in Süddeutschland gehabt. Die haben eine schöne christliche Angewohnheit gehabt. Weihnachten, da haben wir immer einen Teller mehr gedeckt. Denn sie haben gesagt, Weihnachten wird der Herr irgendjemand vorbeischicken oder wir werden jemanden finden oder wenn jemand kommt, wir gehen auf die Straße und gucken nach. Wir wollen irgendjemand herbergen. Und manche haben unwissend sogar Engel beherbergt. Und das war ihre Angewohnheit. Sie haben irgendwo mal ein Wunder erlebt und so weiter. Und sie haben immer jedes Weihnachten einen Teller mehr gedeckt. Schön. Erwartet. Und so ähnlich hat dieser Johannes Markus auch erwartet. Vielleicht kommt der Herr dieses Mal zu mir. Und vielleicht auch nicht. Aber er wusste, Gott hat geredet. Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Die Gemeinde wurde von Gott aufgebaut. Gott benutzt das, wenn Menschen sich von Gott gebrauchen lassen. Gott benutzt das alles in aller Schwachheit. Ohne der Gemeinde, den Christen, wäre die Welt nie für Gott erreicht worden, bis heute. Wir wären alles noch Germanen, würden irgendeinen Götzen anbeten, irgendeine Eiche oder irgendeinen Baum. Weißt du, wir hätten dieses Gottesbewusstsein nicht, aber weil Christen Gott gehorchten, weil sie Gottes Stimme gehört haben und weil sie Gott geglaubt haben, und weil sie was gewagt haben für Gott. Ich denke nur an Bonifatius. Du kannst über die Katholiken denken, wie du willst. Weißt du, aber wir verdanken sehr viel diesen Menschen, die dann von Gott einen Ruf bekommen haben. Dann kommt er doch zu den Germanen und sagt, ihr Germanen, ha, ihr betet diesen Baum an. Dieser Baum ist gar nichts. Nimmt eine Säge und sägt den Baum ab. Und jetzt denken sie, jetzt wird er tot umfallen. Nein, die bekehren sich alle, weil da nichts passiert. Weil sie merken, Gott ist nicht im Baum. Weißt du, Christen haben was gewagt. Oder St. Patrick in Irland oder sonst wo. Menschen haben was gewagt für Gott. Da gab es nichts anderes als die katholische Kirche, aber die haben was gewagt, die sind vorgestoßen. Manchmal haben sie auch Dummheiten gemacht. Wie die Sachsen, wie Karl der Große die Sachsen bekehrt hat mit Gewalt. Aber Gott redet, Gott arbeitet, Gott spricht, Gott offenbart sich. Und Gott macht immer den Anfang und nachher geht die Sache weiter. Und ich bin Gott dankbar, dass er immer wieder was anfängt und weiterführt. Gott bleibt nicht mit halben Sachen irgendwo stehen. Er geht uns nur voran. Und er reißt etwas auf. Irgendwo bekommt irgendjemand eine Bürde für irgendetwas. Das ist schon Reden Gottes. Irgendwo jemand bekommt einen Traum. Komm herüber und hilf uns. Das ist schon Reden Gottes. Und er sagt, ich kann nicht mehr, wir fahren jetzt nach Mazedonien. Und, was ist passiert? Das Evangelium kam nach Europa. Menschen wagten was, weil sie Gottes Reden vernommen haben. Sie haben den Impuls, den Anstoß, die Idee von Gott bekommen. Und wenn die Idee und der Anstoß und der Impuls von Gott ist, dann wird was draus. Ist es nicht von Gott, wird es untergehen. So dieser Rat von Gamaliel, wenn es von Gott ist, können wir nicht aufhalten, wir werden sogar Feinde Gottes werden, wenn wir dagegen arbeiten würden. Wir würden uns versündigen. Aber ist es von Gott? Puh, lass es. Also der Christengemeinde. Gamaliel war ein ganz kluger Mann. Gott fängt was an und wenn er Gott was angefangen hat, das wird weitergehen. Wenn Gott angefangen hat, dein Haus zu rütteln und zu schütteln, wenn er angefangen hat, bei dir zu arbeiten, dann wird er so lange rütteln und arbeiten, bis das ganze Haus bekehrt ist. Denn die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Wenn du richtig glaubst, du musst nur richtig glauben, nur richtig zu Gott stehen, die richtige Verbindung mit Gott haben, dann wirst du und dein ganzes Haus selig werden. Die werden nacheinander alle kommen und die werden nacheinander Gott dienen. Und ihr werdet nacheinander das erfüllen, was du nicht erfüllt hast. Und ich sage euch eines, deine Enkel werden deine Arbeit fortsetzen. Vielleicht nicht gerade deine Söhne und deine Töchter, aber deine Enkel. Gott arbeitet immer in der dritten Generation, wie bei Abraham. Nicht der Abraham, sondern der Jakob. Also nicht der Isaak, sondern der Jakob. Die sind nachher, die Familie groß gemacht haben. Zahlreich wie Sand am Meer. Gott redet. Und es braucht seine Zeit, Generationen. Der Segen, dritte, vierte, fünfte, zehnte Glied. Gott arbeitet. Du und dein ganzes Haus. Gott bricht das Schweigen. Und Jeremia 23, 29, ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Mein Wort ist wie ein Feuer. Das brennt. Das brennt. Das verzehrt. Feuer verwandelt. Feuer treibt. Was würden wir heute ohne Feuer machen? Das Wort ist Gottes, das ist das Stärkste, was es gibt auf dieser Welt. Wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Bringt Mächte zum Einsturz, Königreiche zum Einsturz. Wie viele Menschen sind schon durch das Wort Gottes verändert worden? Gottes Wort lässt sich kein Maulkorb sich aufbinden. Gottes Wort, wenn Gott redet, dann redet er. Dann fliegt ein Komet vorbei, streift die Erde wackelt ein bisschen und dann, ach, was ist denn das? Was ist denn das? Weißt du, Gott redet durch die Plagen, durch Krankheiten. Gott redet durch Katastrophen. Gott redet durch Kriege, durch Nöte, durch Hungersnöte. Gott redet, auch wenn du keinen Prediger glaubst und keinem Prediger zuhörst. Gott redet. Gott hat zu der Familie Jakobs geredet. Plötzlich kam eine Hungersnot. Erste Jahr, da lag eine Sünde vor. Und die Sünde sollte aufgearbeitet werden und aufgedeckt werden. Und die Geschichte sollte bereinigt werden. Aber die wären nicht von selbst, wären sie nie draufgekommen. Die wären in der Lüge weitergeblieben. Aber Gott korrigiert die Lüge. Zweite Jahr eine Hungersnot. Dann sagt Jakob, du, ich habe gehört, in Ägypten gibt's noch Brot. Kinder, geht hin und kauft dort ein bisschen was. Und da gehen sie hin und dort treffen sie Josef. Den sie verkauft haben als Sklaven. Plötzlich treffen sie ihn. Weißt du, Gott ist es, der das alles zusammenführt. Selbst wenn man es gar nicht will. Er konfrontiert. Das ist Reden Gottes. Weißt du, wir stellen uns vor, dass da irgendjemand sich hinstellt. Mein Kind! Nein, Gott schreit nicht. Gottes Stimme wirst du nie auf der Straße hören. Auf der Gasse. Gott redet sanft und still und leise zuerst einmal. Bevor er richtig auftrumpft. Bevor du nichts mehr kannst. Gott schreit nicht. Gott hat geredet. Gott hat genug Mittel zum Sprechen. Auch zu den Juden. Weißt du, und Gott hat ganz gewaltig mit den Juden gesprochen. Sie haben Jesus abgelehnt. 30 Jahre später oder 40 Jahre später kam Titus und hat Jerusalem belagert. Hat den Juden gezeigt. Du, hört mal. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. 70 nach Christus wurde der Tempel geschleift. Wurde Jerusalem zerstört. Wurde den Juden sogar verboten, Jerusalem zu betreten. Kein Jude durfte Jerusalem mehr betreten. So hat Gott geredet. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen und habt es nicht gewollt. Weißt du, sie haben sich ständig geweigert, Gott auf Gottes Stimme einzugehen. Und dann lässt Gott die Römer kommen. Und den ganzen Tempelschatz nimmt der Titus mit und baut das Kolosseum in Rom. Wenn du heute nach Rom fährst und das Kolosseum besuchst, das ist alles mit dem Tempelgeld, mit dem Judengeld gebaut, was die Juden da im Glauben dem Gott Jahwe geopfert haben. Das alles dort gebaut. Und dann kam noch Massa da. Jetzt haben sie gedacht, jetzt, wir werden noch gegen die Römer ankämpfen. Und da haben sie alle Selbstmord begangen. 1000 Juden auf einmal. Und da ist diese Nationalstaat Israel untergegangen. Weißt du, Gott redet. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst sagen, ja, der Herr ist mit uns. Der Herr war nicht mit Israel mehr. Israel hat ihre Geschichte getan, ihre Arbeit erledigt. Die Opfer wurden verboten, der hohe Priester wurde verboten, da wurde alles verboten. Du siehst also, wie Gott hart redet. Wenn Gott mal redet, dann kannst du stampeln, so viel du willst. Und kannst nicht mehr weglaufen. Und dann wurden sie zerstreut in alle Herren Länder. Und dann kommt Hadrian und sagt, hör mal, das ist nicht mehr Israel und nicht mehr Kanaan, das heißt jetzt Palästina. Und bis heute heißt es Palästina. Philisterland. Da können fromme Juden reden, da können Israel-Fans reden, was sie wollen. Es ist Palästina. Da liegt ein Fluch drauf, weil sie Gott nicht gehorcht haben. Und Gott hat es gesprochen vor 2000 Jahren. Das ist noch gar nicht so lange her. Gott sagt der Welt, ich bin immer noch auf dem Thron. Ich habe immer noch das letzte Wort. Und ich habe immer noch das letzte Wort. Der da oben ist, der lacht und spottet ihrer. Weißt du, was die Leute sich so alles vornehmen? Wir werden Gott vor dem Thron stürzen, von wegen. Kommunisten haben das nicht geschafft. Niemand hat es geschafft. Gott spricht. Und weißt du, wie Gott spricht? Und jetzt möchte ich noch einen Punkt schnell aufgreifen. Gott spricht durch Leiden. Wenn du leidest, egal was es ist, ob es Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Gliederschmerzen oder Rückenschmerzen, egal was es ist, Gott leidet. In Hebräer Kapitel 5, Vers 8, Jesus litt, heißt es. Jesus litt. Er litt und lernte Gehorsam an dem, was er litt. Und Gott spricht durch Leiden, liebe Leute. Das ist die Sprache Gottes, die wir verstehen. Weißt du, du wirst einem Prediger nicht glauben, aber dann kommt der Arzt und fragt, was fehlt ihnen? Und dann musst du sagen, was dir fehlt. Und da kannst nicht mehr lügen. Denn du leidest. Er wurde Er wurde schon im Alten Testament angekündigt und so weiter. Hebräer Kapitel 5, Vers 6, da lese ich hier diese Verse. Da heißt es, wie kein anderer. Du bist der Priester von Ewigkeit hier, ein Psalm aus Psalm 104, Vers 110, Vers 4. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens, Jesus, nicht Matthäus, Jesus, nicht Moses, Jesus, nicht irgendein Apostel. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien, mit Tränen Gott dargebracht, dass er ihn vielleicht von dem Tod erretten würde. Du weißt ja, Jesus schwitzte Wasser und Blut im Garten Gethsemane. Er litt ganz massiv, dass er von dem Toten von Tod erretten könnte. Und er ist auch erhört worden, und weil er Gott die Ehre gab. Warum? Dann hat Gott, der Engel hat ihn gestärkt für die Reise, für den Weg bis nach Golgatha. So hat er, obwohl er Sohn Gottes war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Also, wir lernen Gottes Wort, Gottes Stimme, verstehen, umzusetzen, verwirklichen, wenn wir leiden. Es ist schwer, was ich sage, aber es ist so. Und dann lese ich weiter hier. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden, genannt von dem Gott, ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, nachdem er durchgelitten hat, nach der Auferstehung. Wenn Gott redet, leiden wir. Wir müssen austragen, verarbeiten, ausleben. Er hat es gesprochen, verstehst du? Und es ist nicht einfach, Gottes Wege zu gehen. Gott hat gesprochen. Was er redet, das hat Hand und Fuß, und wir tragen die Konsequenzen dessen. Das Wort Gottes brennt in uns wie ein Feuer. Wir können es nicht lassen. Weißt du, du möchtest aufhören zu predigen. Ich habe auch ein paar Phasen in meinem Leben gehabt, irgendwo mal mit 35 oder mit 25. Oh, jetzt höre ich auf. Jetzt werde ich Geschäftsmann. Jetzt könnte ich Geschäftsmann werden. Bin auch geworden. Aber ich habe inzwischen gemerkt, ich kann nicht. In mir liegt etwas, ich muss predigen. Ich werde krank, wenn ich nicht predige. Ich werde krank, wenn ich nicht Gottes Wort verkündige. Und in der Zeit, wo ich dann aufhören wollte, habe ich sogar zwei Gemeinden gehabt. In Ludwigsburg und in Stuttgart. Aber ich wollte aufhören. Du kannst nicht. Du kannst nicht. Wenn Gott dich einmal harponiert hat, wenn Gott dich in die Hand genommen hat, kannst du drehen, wie du willst. Du machst je länger, je mehr dann. Also du kannst nicht verzichten, das ist dann Passion für dich. Das ist Passion. Ich muss, Herr, hilf mir. Ich brauche das. Und ich habe ein paar Jahre, so ich war Geschäftsmann und ich war Pastor. Und ich habe manchmal gefragt, wie hast du das gemacht? Manchmal bin ich nach Hause gekommen, ich habe Stunden erlebt, dann nehme ich aus dem Regal meine Bibel und nehme es mit und stehe vorne und sehe, ich habe Liederbuch mitgenommen, nicht die Bibel. Und jetzt stehe ich mit dem Liederbuch. Und wisst ihr, dann habe ich plötzlich Liedpredigten gehalten. Weißt du, dann habe ich Dinge erlebt und dann stehe ich vorne und ich weiß, mein Umriss ist nicht drin in meiner Bibel, stehe ich auch vorne. Weißt du, das war so eine Hektik, so ein Stress. Ich weiß, was Stress ist, aber Gott ist gnädig im Stress. Und Gott hilft in der Schwachheit. Und dann stehe ich vorne und ich weiß nicht mehr, was ich predigen soll. Und da sehe ich eine Schwester, die blättert in der Bibel rum. Ich habe gesagt, Schwester, Gott hat dir ein Wort gegeben, lies mal laut vor. Und dann liest sie das Wort vor und ich kriege die Salbung, den Funken und plötzlich kann ich predigen. Weißt du, das ist die Gnade Gottes, wie Gott dann hilft in der Schwachheit. Gott kennt uns, Gott versteht uns und Gott hilft uns. Und das ist das Reden Gottes. Und ich habe Gott erlebt in der Schwachheit. Gott ist nicht nur in der Stärke da, Gott ist in der Schwachheit. Gott offenbart sich in der Schwachheit. Wenn du fertig bist, wenn du erledigt bist, wenn du nicht verstehst, Gott offenbart sich. Wenn Gott redet, müssen wir nur bereit sein. Einfach, Herr, sprich, dein Knecht hört. Es wird vielleicht am Anfang nicht so gehen mit dem Reden Gottes. Wir haben da eine Phase, eine Geschichte in Israel gehabt. Da ist der Prophet, der Priester blind, dumm eigentlich auch. Seine Söhne machen, was sie wollen. Die gehorchen ihm gar nicht, die Söhne Elis. Und da ist der junge Samuel im Tempel. Und plötzlich nachts, während der Samuel schläft in der Hütte Gottes, Samuel, Samuel. Und er kommt, Eli, was ist denn? Brauchst du Wasser? Ist was? Musst du was tun? Nix. Schlaf, Junge. Ich habe dich nicht gerufen. Dann legt er sich hin zum Schlafen und dann schon wieder. Eli! Samuel! Samuel! Herr, was willst du von mir? Ich habe dich nicht gerufen. Und da schaltet der Prophet oder Priester, vielleicht hat der Herr zu ihm gesprochen. Und wenn nochmal das kommt, dann stelle ich hin und sage, Herr, rede, dein Knecht hört. Weißt du, du musst Gott bitten, dass er zu dir redet, dass du bereit bist zum Hören. Und stell dir vor, jetzt redet Gott zu ihm. Am nächsten Morgen beim Frühstück, dann fragt der Priester, ja, was hat der Herr zu dir gesagt, als er dich gerufen hat? Der ist so blass geworden. Denn er hat über Eli gesagt, was passieren wird. Dass er noch sterben wird in dieser Woche. Das war grausam, verstehst du? Das ist, wie Gott redet. Also Gott schmeichelt nicht, Gott sagt immer die Wahrheit. Herr, rede, dein Knecht hört. Wir müssen nur zu Gottes Wegen Ja sagen. Und dann werden wir auch das verstehen, seine Wege. Weißt du, du weißt, wenn Gott geredet hat, das geht, da sitzt im Mark und Bein, das kannst du nicht. Kannst nicht mehr verleugnen. Kannst dich auch nicht mehr ausreden. Weißt du, jetzt, wenn Gott zu dir geredet hat, musst du seine Stimme verarbeiten, seine Worte verarbeiten. Umsetzen, was er dir offenbart hat. Deine Augen sind für etwas geöffnet worden, du hast etwas begriffen und jetzt bist du ein leidender Mensch. Jetzt kocht es in dir. Herr, wie sage ich es denn? Wie erkläre ich das? Wie bringe ich es so bei? Weißt du, wenn ein Mensch leidet, da entsteht die Perle. Da entsteht der Schatz. Weißt du, dann entwickeln sich himmlische Schätze, wenn der Mensch anfängt zu leiden. Da kommt etwas Geistliches und Gott fängt mit dem Herzensglauben an. Mit dem Herzen glaubt man und mit dem Munde bekennt man. Und da entstehen die großen Wahrheiten. Hiob Kapitel 42, an dem bin ich gestern hängen geblieben, bei dem bleibe ich auch heute hängen. Und ihr müsst die Predigt von gestern euch anhorchen. Möchte ich euch bitten, tut das, damit wir verstehen, wie Gott arbeitet. Es geht also Fortsetzung auch hier in dieser Weise. Und der Hiob sagt, ich hatte von dir nur vom Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Auch das Wort Gottes. Du musst das Wort Gottes pur live erleben. Hier hat er sein Herz Gott begriffen. Plötzlich weiß er. Er ist durch und durch von Gott durchdrungen. Gott bricht sein Schweigen. Und wir vernehmen das Reden Gottes. Und vielleicht am Anfang können wir das nicht deuten, nicht erklären, was es ist, aber es ist etwas. Da ist etwas in der Luft. Gott arbeitet. Und auch wenn es zuerst mal Fehldeutungen und Fehlauslegungen sind, aber plötzlich dieses hörende Herz. Plötzlich, oh Herr, das warst du. Also ich komme hier nicht vorbei. Und weißt du, wenn Gott geredet hat, wenn der Teufel redet, ist zuerst groß, gewaltig und überwältigend. Wenn der Herr redet, ist zuerst mal eine kleine Funzel. Kleiner Strahl, kleiner Satz, ein Stichwort. Und es wird immer größer und größer und größer und stärker und stärker. Und am Schluss kapitulierst du. Das ist das Reden Gottes, wie Gott zu einem Menschen spricht. Salomo, als er den Tempel einweiht, hat alles schön und gut. Und dann sagt der Herr zu ihm, Salomo, wünsch dir was. Was wünschst du dir? Und dann sagt er, gib mir ein hörendes Herz. Ein hörendes Herz. Dass ich dein Volk richtig leite und führe. Gib mir ein verständiges Herz. Hörendes Herz ist ein verständiges Herz. Höre die Stimme des Meisters. Höre, was er sagt über die Zukunft, was er sagt über die Gegenwart, was er sagt über die Vergangenheit, was sagt er über deine Familie, was sagt er über deine Gesundheit, was sagt er über deinen Zustand. Höre die Stimme des Meisters, was er sagt über deine Existenz, über deinen Dienst, deine Berufung. Hör, was er dir sagt. In den Sendschreiben heißt es siebenmal heißt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Also der Geist spricht zur Gemeinde und über der Gemeinde. Höre, was der Geist sagt. Höre die Stimme des Meisters in deinem persönlichen Leben. Und dann hat dein Leben ganz andere Qualität plötzlich. Höre die Stimme des Meisters. Und dann wirst du zugerüstet, vorbereitet. Und Gott redet und er korrigiert. Weißt du, er schmeichelt nicht. Ich habe dich gesehen, sagt er. Ich habe gesehen, wie du betest und wie du singst und wie du predigst und wie du dienst und wie du opferst. Aber ich habe was gegen dich. Aber das ist nicht böse. Weißt du, Gott will uns nur helfen. Ich habe was gegen dich. Die erste Liebe. Du bist nicht mehr so wie früher. Früher, da hättest du jeden umarmen können. Da hättest du die ganze Welt bekehren können. Da bist du überall hingerannt, hast überall erzählt, du, ich habe Jesus gefunden. Aber jetzt, die erste Liebe, die ist ausgewandert, das Feuer ist erloschen und Gott holt uns immer wieder zurück. Gott spricht zu uns, Gott spricht auf mannigartige Art und Weise durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, aber durch Umstände auch, durch Misserfolge, durch Leerlauf, durch Nöte, durch Mangel, durch Schwachheit, durch Krankheit, durch Enge, durch schlechte Menschen. Weißt du, Gott spricht zu uns und wie soll er zu dir sagen, pass auf den? Der muss dich outen. Du musst plötzlich irgendwie konfrontiert werden, dass du sagst, also mit dem und mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Gott muss dich vorbereiten. Gott spricht, wenn du stille bist, wenn du offen für ihn bist, wenn du auf ihn hörst. Gott spricht, wenn du bereit bist zum Hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist das Geheimnis eines geisterfüllten Lebens. Bist du einer, der seine Stimme hört, bei dem Gott das Schweigen durchbrochen hat? Weißt du, viele Menschen möchten Gott kennenlernen, aber Gott lernst du erst kennen im persönlichen Gespräch. Und Gott sagt zu Moses, ich rede nicht in Bildern und in Gleichnissen und in Fabeln und was weiß ich. Ich rede von Angesicht zu Angesicht. Und das ist, was Gott will, wo er das Schweigen durchbrechen möchte. Er möchte mit dir und mit mir von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund, wie auf gleicher Ebene mit uns sprechen. Lass uns aufstehen. Gottes Stimme ist eine persönliche Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Vater, ich danke dir, dass du zu uns auch heute Abend gesprochen hast. Du hast geredet und wer es verstanden hat, hat es verstanden. Herr, du redest mit uns in den stillen Stunden, nachts im Traum redest du zu uns. Du redest zu uns, wenn wir auf der Straße sind, wenn wir unterwegs sind, wenn wir Menschen leidend sehen. Halleluja, Gott, du sprichst in so vielen Situationen. Du sprichst mit Menschen, wenn die krank sind. Und ich habe noch einen Punkt vergessen, was ich noch sagen wollte. Gott spricht, wenn du siehst, andere Menschen leiden. Deshalb kritisiere nicht die Leute, die jetzt ein Tal durchgehen und durchschreiten, die jetzt Schwierigkeiten haben. Denn da redet Gott zu ihnen. Und da musst du nicht rumfuschern und sagen, ja, mach das und mach das und mach das. Gott redet mit ihnen. Gott wird mit ihnen fertig. Deshalb hat Gott mir dieser Tage in der Vorbereitung gesagt, warne die Leute, wenn Leute in Schwierigkeiten sind und leiden, Schmerzen haben, unten durchgehen, dann versuch nicht irgendwas, weiß ich, wie die Freunde Hiobs mit guten Ratschlägen zu behandeln. Nein, lass Gott arbeiten. Lass Gott sprechen, lass Gott wirklich werden. Vater, ich danke dir, dass wir all die segnen dürfen, die leiden, die durch Tiefen gehen. Und heute Morgen um 4 Uhr, aus Pakistan hat Bruder George Assi angerufen. Der hat hier gepredigt mal über die Perle. Vielleicht kennt ihr euch noch, eine ganz tolle Predigt. Ein Bruder aus Pakistan. Und er ist in der Klinik und liegt im Sterben. Sein Sohn hat angerufen und am Telefon geweint. Bitte betet für meinen Vater. Der ist jetzt im Krankenhaus eingeliefert. Und wir möchten beten. Und ich habe gleich gebetet. Ich habe die ganze Zeit morgens nicht mehr schlafen können. Ich habe für meinen Bruder gebetet in Pakistan. Und Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht in Pakistan helfen könnte. Lieber Heiland, hilf. Bruder Ass ist auch in Pakistan, wo er gerade ist. Und vielleicht ist er jetzt im Krankenhaus, was er durchmacht. Herr, du kennst ihn. Du weißt jede Situation und ich lege ihn in deine Hände. Ich habe heute Morgen das getan, ihn in deine Hände gelegt. Herr Jesus, und ich möchte auch all die anderen Geschwister, die sich uns anbefohlen haben, zur Fürbitte in deine Hände legen. Herr, du wirst mit allen zurechtkommen. Halleluja. Herr, du bist ein guter Gott, ein guter Vater, ein heilender Vater, ein redender Vater. Du sprichst zu deinen Kindern und du lässt niemand fallen, Herr. Und niemand wird bei dir durchfallen, Herr Jesus. Ich danke dir und ich preise dich, lieber Heiland. Und ich segne alle unsere Lieben, die irgendwo krank sind und leiden und deine Hilfe brauchen. Du bist ihnen an der Seite und du bist ein treuer Gott. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Danke, Jesus. Amen.